Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir genauso smooth durch diese erste Viertelstunde kommen hier beim Sandower Dreieck, wie unsere Mannschaft durch das Spiel gekommen ist bei Viktoria Köln. Aber wir hatten ein kleines technisches Problem mit unserem Livestream. Das ist halt so, ne? Wenn alte Männer meinen, die müssten jetzt auch noch Livestream und nicht nur Podcast machen und dann scheitern sie an der Technik. Ja, so ist das dann. Männer, ich freue mich, dass ihr da seid und Grüße gehen jetzt hoffentlich an alle, die uns im Stream sehen und hoffentlich hören. Könnt ihr mal einen Daumen nach oben schicken und alle anderen, die uns als Podcast hören, ihr braucht keine Daumen schicken, denn wenn das hier hochgeladen ist, dann können wir euch leider nicht mehr sehen. Ja, Männer, Stunde der Glückseligkeit. Ich glaube, das ist jetzt ein Dauergrinsen, was schon seit 8 Tagen anhält und ich habe so das Gefühl, es will gar nicht mehr aus unseren Gesichtern raus, oder?
Naja, man denkt ja dann immer in die Zukunft und dann kriegt man doch wieder den Bammel und das lief einfach so gut das Wochenende und ich meine, mit dem letzten Wochenende zusammen auch 2 völlig unterschiedliche Spiele, trotzdem beide Male 3 Punkte. Also man muss sich erstmal sammeln und wenn jetzt schon die Schwiegermutter die Tabelle durchrechnet und sagt, ah, ihr könnt euch ja dies und das leisten und dann geht ja immer noch dies und das und dann die bisher nicht für Fußball interessiert hat oder nur mein Beisein halt, ne? Das ist schon verrückt momentan, was los ist, überall, an allen Stellen.
Ja.
Ja, Wochenend-Spieltagssieger würde ich ja mal sagen. Also hätte mir das am Freitagnachmittag einer erzählt, dann hätte ich eine Klapse einliefern lassen. Also, dass das so genial läuft für uns, hätte ich im Leben nicht erwartet, erträumt vielleicht. Also ich sag's mal so, ich bin reingegangen das Wochenende, Ferl aus Osnabrück. Unentschieden oder Sieg Osnabrück. Dass Aachen gewinnt gegen Duisburg, war mir fast auch klar. Aber ich bin von Siegen von Hansa ausgegangen und erst recht von RWE zu Hause ausverkaufte Hafenstraße.
Ich habe es ja noch letzte Woche gesagt, also da ging ja schon los, dass ich gesagt habe, so diese verrückte Liga, wahrscheinlich wird jetzt Duisburg in Aachen gewinnen. Das war ja meine Aussage, ne? Also da sieht man gleich mal wieder, wie viel Ahnung ich habe. Ja. Und als das schon am Freitagabend dann safe war, dass da irgendwie Aachen die Duisburger schlägt. Ich habe das jetzt nicht wirklich gesehen, also nur ausschnittweise, wie die letzten paar Minuten oder so. Pele sagte, glaube ich, das war schon auch spitz auf Knopf das Spiel. Das hätte jetzt auch Duisburg nicht verlieren müssen. Die haben auch eine Top-Leistung gezeigt. Ja, aber das hat man erstmal irgendwie wohlwollend mitgenommen. Und als dann der Samstag, da bin ich durch Bad Münstereifel gewandert und habe mein Handy im Anschlag gehabt. Und bei den 0-4 von Hansa, da dachte ich, ich werde nicht mehr. Also dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Und dann guckst du irgendwann nochmal drauf, dann ist 2-4 und dann denkst du, jetzt machen die hier die Nummer wie wir gegen Essen. Ne? Und dann hat zum Glück Erik Hottmann noch sein 4. Tor gemacht. Auch wunderbar. Der hat noch ein Energietrikot im Schrank.
Ja.
Haben wir festgestellt.
Ja, das war aber, ne, das waren alles so Spiele, wo du hinten raus, also ich habe mir das Komplettprogramm, wo du hinten raus immer gedacht hast, der Favorit kommt noch. Also ich habe gedacht, Rostock kommt noch. Ich habe noch auch erst gestern gedacht, Essen, jetzt, oh, noch rote Karte, Saarbrücken, sind die verrückt, jetzt wird Essen das Ding drehen. Und dann hat das alles bis zum Schluss gehalten. Ich konnte es gar nicht fassen. Mein Glück und unser aller Glück, dass wir hier an diesem Spieltag so erlebt haben. Also das ist ja wirklich, ne, also ich muss die ganze Zeit an diesen Satz denken. Der Fußballgott hat einen Stellvertreter und der trägt ein Energietrikot, wo ich so denke, mein lieber Mann, irgendwas ist da doch dran gewesen, also zumindest an den letzten 2 Spieltagen. Weil man muss ja schon sagen, wir waren ja eigentlich schon ganz schön verzweifelt. So nach dem Osnabrück-Spiel haben wir alle so gedacht, das könnte schon jetzt fast gewesen sein. Ne? Also für uns, wo wir ja immer allen anderen auch so ein bisschen Krise angedichtet hatten und gehofft hatten, dass da einer abreißen lässt. Aber jetzt sah es so aus, als wenn es uns erwischt. Und jetzt holen wir plötzlich aus diesen Spielen auf diese Art und Weise, es waren ja 2 völlig verschiedene Spiele, vom Spielverlauf her, aber so mit einer solchen Leistung, dass du wirklich denkst, mein lieber Mann, die Truppe ist ja aufstiegsreif. Also wir sind ja jetzt wirklich 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 und bewegen uns auch so. Das ist ja kein Glück. Also das war ja kein Glück gegen Essen, weil klar, nach 3-1 zurückkommst, dann ist das ein Wunder, aber es ist ja kein Glück in dem Sinne. Und gestern muss ich auch sagen, klar, es gab 2-3 Szenen, wo du ein bisschen Glück hattest, dass du da nicht ein Tor bekommen hast. Aber dass wir das Spiel gewinnen gestern in Köln, das stand für mich zu keiner Zeit zur Debatte. Also ich hatte während der 90 Minuten zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir hier irgendwie ins totale Wackeln kommen und dass Viktoria Köln uns so gefährlich werden könnte, dass wir das Spiel verlieren. Ich weiß nicht, wie es euch ging. TG war ja im Stadion. Das war für mich zumindest vom Fernseher souverän runtergespielt.
Ja, man hat schon irgendwann das Gefühl, wir kriegen jetzt irgendwie ein Gegentor. So gerade, gerade die Phase nach der Halbzeit, wo man dann nicht weiß, wie hätte dann die Mannschaft reagiert und so weiter. Grundsätzlich, wie gesagt, die ganze Presse in Deutschland, die jetzt die dritte Liga beobachtet, die reden alle von einer abgezockten Leistung. Also nach diesem Spiel gegen Essen, was einfach dieser Wahnsinn war, wo ganz viele auch sagen, das wahrscheinlich beste Drittligaspiel, was es jemals gab, waren sie dann gestern sehr abgeklärt, haben gesagt, ja, der Energie Cottbus spielt hier, also total abgezockt. Also so genau so spielt ein Aufsteiger. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht haben wir dann eben auch mal den Osnabrück-Fußball gezeigt gestern, ne? Also wo man sagt, okay, also gerade das 2-0 war ja aus einer Phase heraus, wo nur Köln gespielt hat und wir machen eben einen Angriff und machen halt das 2-0 rein. Und dann war es auch, glaube ich, irgendwie gedeckelt. Und dann ist natürlich klar, von der Konstellation her, für Viktoria Köln ging es jetzt nicht mehr um allzu viel, außer natürlich irgendwie versuchen, irgendwie ein Heimspiel zu gewinnen. Aber dass da dieses riesige Aufbäumen kommt, das war mir klar, dass das nicht passieren wird bei einer Mannschaft, wo die sagt, naja gut, dann müssen wir es halt mal akzeptieren, ist halt so. Ne? Und die Körpersprache war ja dann auch mit den Wechseln. Wir haben ja auch die Problemzonen gesehen, die wir dann hatten und die dann auch ausgemerzt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass wenn man wechselt und taktisch umstellt und dann dem Gegner seine Mittel nimmt, die er bis dahin hatte, also das war schon sehr, sehr viel Professionalität dort auf dem Platz.
Ja.
Ja, also unsere Wechsel haben uns da wirklich gut getan, weil die diesmal auch zeitiger kamen. Ungewöhnlich für Pelle Wollitz eigentlich, aber er hat zeitig reagiert. Bei der Halbzeit, wir haben es ja gesehen, wir waren nicht mehr so sattelfest, sag ich's mal ruhig so. Dann bringst du halt einen Tolga rein auf der rechten Seite im Laden und du merkst, da kommt eine Stabilität rein. Und alleine, wenn du Dirigent Tolga gesehen hast, der ja mehr mit den Armen gearbeitet hat als mit den Füßen, also der hat ja wie ein Lehrer dagestanden und gezeigt und gemacht, dann hast du aber diese Stabilität wieder reinbekommen bei uns hinten. Und damit war Köln auch die Mitte geraubt sozusagen. Und es war aber immer so ein bisschen so ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir müssen nur an die Rettungstat von Biancardi denken auf der Linie. Das Ding war eigentlich drinne. So, dann machst du aber eiskalt, ziehst du diesen Konter dort und du verwandelst auch diese 100%ige Chance sofort und brauchst die 5 Anläufe dafür. Da nochmal ein Sonderlob an Mladen Cvetinovic. Den hat keiner erwähnt im Fernsehen und sonst wo. Also alle reden nur von King Manu. Mladen spielt erstmal diesen genialen Pass in den Lauf rein.
Ach, das war Mladen? Ja. Das habe ich im Stadion gar nicht mitgekriegt.
Ja, ja.
Ich hatte gedacht, es wäre Henry Rohrig gewesen.
Nee.
Nee, Cvetinovic.
Ja. Ich wollte nochmal alle grüßen, die auf jeden Fall im Gästeblock waren. Sind wahrscheinlich heute in Cottbus aufgefallen, weil die waren offenbar, schätze ich mal, alle rot im Gesicht. Weil wir haben einfach, sag ich mal, man steht einfach 2 Stunden voll in der Sonne. Wir sind dann nach Hause und haben alle gemerkt, wir alle haben Sonnenbrand abbekommen. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber da kann man wahrscheinlich die Leute rauskristallisieren, die gestern im Stadion, zumindest im Gästeblock auf der Gegenseite waren. Gab auch schöne Wechselgesänge mit der Tribüne, also wo man dann auch das Gefühl hatte, so ein Drittel oder sowas auf der Haupttribüne waren auch Cottbusser gewesen. Also das war... Hatte schon was. So
das hat man im Fernsehen auch gehört. Also,
Wechselgesänge auswärts in schon irgendwie, wo ein gutes Echo rüberkommt, ist es auch nicht so oft. War cool, ja.
Ja, ich glaube, dass Pele das Mladen Cvetinovic auch so eingewechselt hat, eben schon, weil durch die gelbe Karte von King Manu, ich glaube schon, dass das er schon mit auf dem Zettel steht, dass er sich ein bisschen warm spielen kann, einspielen kann schon mal mit der Mannschaft, ne, dass er schon so ein bisschen Gefühl bekommt. Klar, Tim Kampulka wäre auch eine absolute Option für die Innenverteidigung, gerade auch in so einem Spiel gegen Duisburg mit seiner Kopfballstärke, da geht vielleicht auch nach vorne dann mal was oder so, ne? Ist vielleicht auch eine Variante, aber vielleicht teilen die sich das auch, ne? Das muss man mal so abwarten. Denke mal, jetzt Ich habe das so verstanden, dass er eben Svetinovic so zeitig schon reinbringt, damit er auch Minuten bekommt. Na, ein bisschen Gefühl, ja, das könnte schon sein. Ja, und dann fehlt bei uns King Manu und bei Duisburg-Lobinger. Ne? Das muss man auch sagen.
Das ist eine Pattsituation.
Ja, ich würde sagen, der hebt sich auf.
Ja, genau.
Der beste Innenverteidiger und der beste Stürmer fehlen. Naja, müssen halt andere richten. Aber das ist natürlich eine Konstellation jetzt. Da muss man schon sagen. Ne? Das ist eben, wenn du schon so viel erlebt hast, dann ist es jetzt eben noch so, normalerweise könntest du ja jetzt fliegen. Ja? Also vom Gefühl her. Aber dann auf der anderen Seite denkst du halt auch, noch nicht zu viel freuen. Es ist natürlich jetzt auch Fallhöhe da. Also jetzt, 3 Spieltage vor Schluss, auf Tabellenplatz 2. Natürlich haben wir immer gesagt, es muss nicht sein. Natürlich haben wir immer gesagt, es ist jetzt kein unfassbarer Schmerz, den wir nicht verwinden könnten, wenn wir es am Ende nicht schaffen. Aber wenn du jetzt schon mit der Hand den Mond berührst, das ist doch schon, oder fast dran bist, dann ist das natürlich eine Geschichte, da will man eigentlich seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und das Verrückte ist ja, das darf man sich gar nicht auf der Zunge zergehen lassen. Ich spreche das aus und klopfe hier sofort auf Holz. Wenn die anderen patzen und wir in Duisburg gewinnen, Leute, wir können im nächsten Heimspiel, können wir aufsteigen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch irre.
Nee, das, so weit will ich gar nicht denken. Also,
Duisburg,
knallhartes Ding. Die haben kein Heimspiel verloren. Glaube ich, 4 Unentschieden. Ansonsten alles gewonnen zu Hause. Aber dann sagst du irgendwie, okay, wer, wenn nicht wir, ja, wieder auf der anderen Seite, ja. Und ich glaube schon, dass wir dort irgendwie schon auch mit erhobenem Kopf reingehen und dass wir jetzt auch eine Mannschaft haben, die eine Überzeugung hat. Ich sage ja, ich meine, wenn ich das Spiel in Aachen nehme, wo ich sage, da machen wir ein Top-Fußballspiel, ja. Verlieren zum Schluss 4-1, kann auch passieren, ja. Also es liegt ja auch in Duisburg nicht nur an uns, sondern es steht im Gegner auf dem Platz. Und das ist für mich wirklich ein Spiel, wo ich auch sage, ich glaube, auch die Wettquoten machen, die wissen nicht, was die machen sollen. Die gehen jetzt wahrscheinlich standardmäßig rein und sagen, ja, okay, Auswärtssieg in Duisburg gab es noch nicht. Da ist die Quote wahrscheinlich ein bisschen höher. Und ansonsten sitzen die wahrscheinlich auch alle da und rätseln und wissen nicht, was da passiert. Bei der Innenverteidigerposition möchte ich nur noch mal kurz einen Raum werfen. War jetzt nicht im Kader, aber wir wissen alle, Hinspiel waren wir alle überrascht. Da stand plötzlich Dominik Pelivan in der Innenverteidigung. Na, oder auch ja. Außenverteidiger, ich weiß gar nicht, nee, Innenverteidiger hat er gespielt.
Innenverteidiger war
jetzt nicht im Kader, aber das war damals ein Schachzug, der ja auch aufgegangen ist, gerade dann, wo wir nochmal wechseln mussten, wo man den dann auf die 6 ziehen konnte. Auch eine Option, wieder zu machen. Wenn er wieder fit ist, ich weiß jetzt nicht, was er hat. Jetzt war er, wie gesagt, nicht dabei und der Witz war, also wie gesagt, Dome ist ja so einer meiner Lieblingsspieler und es ist mir gar nicht aufgefallen, weil dass der gar nicht dabei ist. Das habe ich erst dann irgendwie danach irgendwie im Kicker oder so gelesen. Dann irgendwie so bei, wenn die immer sozusagen ihre Eröffnung ihres Berichts machen, ist ja immer sozusagen Trainer A stellt so um und Trainer B stellt so um. Und dann sage ich so, oh, okay, ja, genau. Dafür war Jonas Hofmann im Kader. Das ist ja auch irgendwie, ja. Das gab es ja auch wahrscheinlich seit dem 5. Spieltag oder so nicht mehr. Mhm. Hat mich auch gefreut, dass der Junge nicht vergessen ist und der hat ja auch ein Energieherz.
Ja. Ja, Peter hatte ja schon irgendwo mal durchklingen lassen, dass er auch im Verein bleiben soll. Also auch wenn seine sportliche Karriere vorbei ist, dass man irgendwas für ihn finden will. Und das finde ich auch gut, weil das ja wirklich einer ist mit extrem hoher Identifikation. Und ja, gut, er ist noch nicht so alt, ne? Also muss man auch dazu sagen. Also ich denke mal, ja, ob der nun nächste Saison seine Karriere beenden will, das glaube ich fast nicht. Aber muss man mal sehen. Ja, aber Pelivan auch, klar, das war ja einer der Spieler, die auch auf der Pressekonferenz genannt wurden, dass die fraglich sind. Das hat am Ende nicht gereicht. Für einige andere hat es noch gereicht. Ja, ich denke, es ist ja jetzt sowieso in so einem Spiel gegen Duisburg, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner nicht bis in die Haarspitzen motiviert und konzentriert ist. Das ist dann, glaube ich, auch egal, weil die ganze Mannschaft, die wird so unter Strom stehen für dieses Spiel, weil du eben auch weißt, Duisburg hat noch keine Heimniederlage. Wir können hier was Historisches schaffen. Nicht nur die erste Heimniederlage für Duisburg in der Saison, sondern eben auch das, was danach kommt. Und ich glaube, das wird auch bei uns auch in diesem Spiel unfassbare Kräfte freisetzen, sodass es dann am Ende, glaube ich, auch gar nicht so darauf ankommt, dass du in der Bestbesetzung spielst, weil da wird jeder wird da alles raushauen. Und egal, wer da hinten King Manu ersetzen wird, das wird jemand sein, der sich da genauso zerreißen wird wie die anderen. Und wir haben es jetzt auch gesehen, ne? Also auch so eine Option dann mit vielleicht Tolga Cigerci als großer Dirigent von Anfang an in so einem Spiel, der hat es schon gut gemacht. Ne? Also, ne, wie er auch mit denen gesprochen hat, mit seinen Mannschaftskameraden und dann auch noch mal gezeigt hat, mache das oder so, war ja wie ein Trainer auf dem Platz nochmal. Also das fand ich schon cool, hat mir gefallen.
Also man muss ja auch sagen, dass jetzt auch in Duisburg, also wie gesagt, also erstmal ganz kurz zu Tolga, rein statistisch, in der Zeit, wo er bei Energie Cottbus auf dem Platz stand, haben wir noch kein Gegentor gefangen. Hatte ich heute gelesen, dass das sozusagen jetzt erstmal so ein Image ist, was natürlich dafür sprechen könnte, dass er von Anfang an spielt. Und dann ist er natürlich einer, der natürlich mit allen Wassern gewaschen ist und ganz andere Stadien erlebt hat. Weil was man in dieser ganzen Duisburg-Vorbereitung wahrscheinlich machen muss oder darauf vorbereitet sein muss, ist, es wird eklig und es wird schmerzhaft. Und es wird ein Stadion da sein, was dich in keine Ahnung, runterbrüllen will. Na, das muss man wissen. Also ich denke mal, darauf sind die Jungs auch vorbereitet und werden drauf vorbereitet. Und wie gesagt, die haben jetzt schon andere Kulissen. Wir haben das Spiel in Essen gesehen. Da hat es uns beflügelt, diese Stimmung. In Aachen hat es uns wahrscheinlich so ein bisschen eine Konzentration gekostet. Da sind wir doch mal so ein bisschen ins offene Messer gelaufen dann. In Rostock war es auch, ja gut, in Rostock war es ja auch so, dass die einfach blind waren vor dem Tor, ne? Und wie gesagt, Aachen hat dann halt die Tore gemacht beispielsweise, ne?
Aber ich glaube, wir können mit diesen Kulissen umgehen. Das meine ich jetzt. Da sind ja, glaube ich, das können wir, geben wir uns leichter als wie diese Spiele in Groß Asbach dort oder jetzt auch bei Köln, wo du vor 2.000-3.000 Leuten spielst.
Aber das Quäntchen Glück brauchst du halt, ne?
Ja, klar.
Was du in Rostock gehabt, das hast du auch in Essen gehabt. Im Stand von 2-3, wo die dann nochmal rankommen. Ich glaube, und deswegen sage ich, so ein Tolga Cigerci ist da natürlich vielleicht derjenige, der vielleicht dann den Unterschied macht. Jeder erinnert sich an 2011, an das Pokalhalbfinale in Duisburg. Da sind wir dann irgendwann reingekommen ins Spiel, da war es leider ein bisschen zu spät. Dann, wie gesagt, gab es noch eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung. Aber davon haben wir ja keine mehr, diese Saison, das wissen wir ja auch, ne? Also, dass wir da jetzt sozusagen aufgrund der ausgleichenden Gerechtigkeit das nochmal ein, zwei Szenen kriegen. Zwei haben wir vielleicht auch schon mal aufgebraucht. Ne? Zuletzt gegen Essen. Ja. Wird spannend.
Ja, ich hoffe, es gibt keine Spirenzien im Vorfeld wieder oder mal sehen, was die Woche passiert. Denn auch 2011, ich war da auch in Duisburg dabei damals, wo dann das Mannschaftshotel die Nacht belagert wurde mit Bambule von Duisburg-Fans dort. Dann auf der Anfahrt zum Stadion wurde der Bus gestoppt und teilweise Spieler da bedroht von uns. Das haben wir damals alles erst danach so mitbekommen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir übernachten in Duisburg die Nacht davor oder ob wir am Spieltag direkt hinfliegen, fahren. Aber dass das alles ein bisschen weggehalten wird, ich hoffe, das schafft dann die Ordnungsmacht irgendwo, dass wirklich der FCE da in Ruhe irgendwo übernachten kann oder nicht. Aber der Druck, sage ich mal, Druck auf den Kessel, der ist mehr bei Duisburg definitiv. Also die können sich keine Niederlage erlauben dort. Unentschieden wird denen auch nicht so viel helfen. Ich gehe mal von aus, Essen wird vielleicht gewinnen. Der Druck ist bei denen. Ich sag mal, das kann uns in die Karten spielen, gehe ich mal von aus, weil wir müssen da nicht ins offene Messer laufen. Duisburg muss spielen.
Aber die können's. Also wie gesagt, ja. Wir müssen da irgendwie die volle Top-Leistung auf den Platz bringen. Ich sag mal, ich würde jetzt einfach mal behaupten, so eine Phase wie irgendwie nach einem Seitenwechsel jetzt in Köln, sowas kann man sich da wahrscheinlich nicht erlauben. Weil dann ist da wahrscheinlich wirklich auch brachiale Lautstärke im Stadion und da geht es da wahrscheinlich auch richtig ab. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied zu Fortuna Köln. Und Duisburg wird sich auch nicht aufgeben. Also auch wenn du da irgendwie 2-0 führst, in der 75. wie gesagt, ich habe da eigentlich ganz schön Bammel vor dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Hatte das ja in der Hinrunde auch. Dann haben wir ja irgendwie, zumindest in der ersten Halbzeit, haben wir Duisburg an die Wand gespielt. Das war auch eine Phase damals, da mussten wir. Ja, allerdings war damals Duisburg auch so ein bisschen angenockt gewesen. Jetzt, gut, jetzt sind sie auch mit der Niederlage in Aachen auch ein bisschen angenockt. Bin echt gespannt. Also ich... Ja.
Also ich bin froh, dass ich die Mannschaft nicht einstellen muss, also dass ich nicht die Taktik machen muss für dieses Spiel, weil ich bin da sehr unentschieden. Ja, weil ich glaube einfach, TG, du hast völlig recht, ich glaube, wenn wir das machen, was wir in Köln gemacht haben, nämlich dem Gegner denn den Ball überlassen, und dann, das geht in Duisburg aus meiner Sicht nicht gut. Also hier wirst du wirst dich schon in gewisser Weise auf einen Schlagabtausch einlassen müssen, weil du musst die auch beschäftigen. Also wenn du denen den Ball gibst und die spielen die ganze Zeit rund um unseren Strafraum, das geht aus meiner Sicht nicht gut. Die Qualität bei Duisburg ist zu groß, als dass du das überstehst. Irgendwann finden sie Lücke, irgendwann haben sie dich und dann klingelt's. Und ich glaube, du kannst Duisburg auch nur beeindrucken, und das hat Aachen jetzt ja auch gezeigt, wenn du Fußball spielst, ja, wenn du selbst Aktionen hast, wenn du Duisburg nicht das Gefühl gibst, dass sie mit dir machen können, was sie wollen, dass sie das Spiel selbst bestimmen, sondern dass sie immer auch das Gefühl haben, hey, zu offen können wir es nicht machen, sonst kriegen wir es. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was ich so in dem Aachen-Spiel jetzt auch gesehen habe und auch in den anderen Spielen vorher, wo Duisburg auch verloren hat. Das sind alles Mannschaften gewesen, die haben gespielt. Die haben Druck gemacht. Die haben Duisburg nicht auf sich kommen lassen und dann mal gucken, ja, wir gehen mal auf Konter. Das ist, glaube ich, auch nicht so unser Spiel. Ja.
Ich glaube, das können wir auch gar nicht und das wollen wir auch gar nicht. Und ich glaube, Pele Wollitz wird das auch nicht so ansetzen. Ich gehe eher mit dir mit, Ronny, dass wir müssen unser Spiel finden. Klar, das wird nicht einfach. Aber du darfst Duisburg auf keinen Fall handballmäßig dann um den Strafraum rumspielen lassen. Das geht schief. Irgendwann von 5 Dingern, der 6. rutscht irgendwo durch. Du musst selber versuchen, in diesem Hexenkessel, TG hat es ja auch gesagt, die Hütte wird brennen dort, das wird ausverkauft sein. Du musst trotzdem die Nase oben halten, die Brust raus und versuchen, irgendwie deinen Stiefel da zu spielen. Auch ruhig mal mit einer ruhigen Phase Ball hin und her schieben, ist mir egal. Aber du darfst auf keinen Fall den MSV irgendwo den kleinen Finger reichen. Das geht nach hinten los. Das können da nicht machen.
Also ich glaube kaum, dass wir eine ruhige Phase kriegen, weil ich meine, Duisburg ist auch einfach eine Truppe. Also nicht nur das Stadion, sondern auf dem Platz sind die, glaube ich, extrem unangenehm. Ich kann mich damals daran erinnern, an das Spiel gegen Ferl, was damals das absolute Spitzenspiel war. Und da habe ich damals schon gesagt, da haben hoffentlich beide hingeguckt, also da haben wir, glaube ich, auf beide hoffentlich geguckt, damals, wie man gegen Ferl zu Hause spielen muss, was wir dann nicht gemacht haben, da haben wir uns zurückgezogen, und wie man in Duisburg spielen muss. Und das haben, weil das war einfach, also, oder worauf man vorbereitet sein muss, weil das ist Nicklichkeiten, treten, ja, provozieren, reden, ganz viele Sachen. Also man kann nur auf einen guten Schiedsrichter hoffen, der da irgendwie Sachen unterbindet, die jetzt, sag ich mal, über ein bestimmtes Level hinausgehen. Also man sollte es auf jeden Fall mit kühlem Kopf dort durchschaffen. Wird schwierig, aber wünsche ich mir halt. Und da haben wir ja ein paar Fußballer, die da, sag ich mal, das Zeug dazu haben, ne? Die dann einfach eiskalt sind.
Ja. Also wie gesagt, die Qualität haben wir. Also da habe ich keine Angst, dass wir fußballerisch da nicht mithalten können oder so. Da fürchte ich gar nichts. Die spielerischen Mittel haben wir alle. Das ist ein Kopfspiel. Ne? Das ist halt ein wirkliches Finalspiel. Und die Mannschaft wird verlieren, die den entscheidenden Fehler macht. Ich glaube auch nicht, dass das hier so ein 3-4-5-Tore-Spiel für irgendeine Mannschaft wird. Das wird eher so wie in Osnabrück. Also derjenige, der den Fehler macht, der wird am Ende wahrscheinlich das Spiel verlieren. Und ich hoffe nicht, dass wir das sind. Wobei das natürlich, klar, in so einem Spiel, ja, kann alles passieren. Wir müssen auch auf jegliche Tabellenkonstellation nach diesem Spiel vorbereitet sein. Aber das Gute ist ja, selbst wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen sollten, ich formuliere es mal vorsichtig, sind wir nicht raus aus der Verlosung. Ne? Durch diese 2 Siege jetzt und dadurch, dass uns die anderen da an diesem Spieltag schön in die Karten gespielt haben, bleiben wir absolut drin.
Hm. Das Gute ist, die Mannschaft ist ja auch vom Kopf her nicht völlig überpaced, wie draußen manche Fans schon jetzt vom letzten Spieltag reden und von anderen Sachen, die nehme ich noch überhaupt nicht in den Mund. Für mich ist wirklich der Fokus, wiederhole mich,
ja.
Nächsten Spiel, Duisburg, Punkt, weiter denke ich noch gar nicht. Aber wenn du King Manu gehört hast, in Köln noch bei dem Interview, oder auch Borge, wie die wirklich fokussiert sind, da redet noch keiner von irgendwas anderem. Das ist wirklich, die sind sehr selbstkritisch mit dem Spiel umgegangen, gerade zweite Halbzeit. Und King hat es auch angesprochen, dass in den letzten Wochen, wahrscheinlich so nach dem Osnabrück-Spiel, viel geredet wurde, in der Kabine offen geredet wurde und auch die eigenen Fehler von den Spielern mal angesprochen wurden und sich man dann darauf eingerichtet hat, gerade auch zweite Halbzeit, weil er viele Gegentore bekommen hat. Aber du hast auf keinen Fall, ich habe es nicht gemerkt, dass wir völlig drüber waren und so eine Art Selbstläufer gesehen haben. Das ist gut, da bleibst du kritisch, auch im Kader, im Kopf selber und hast mehr Fokus, mehr Konzentration in der Rübe drin. Und die werden wir definitiv am Sonntag brauchen.
Ja, wir lernen ja von Woche zu Woche. Ich meine, das haben wir jetzt auch alle gesehen. Wir besetzen jetzt bei Standards einen Zweitpfosten. Beispielhaft, ja, hat Pele gesagt, okay, das 2-1 von Essen, das war genau dieses Ding, wo der dorthin köpft. Und wenn natürlich da jemand gestanden hätte im Essen-Spiel, dann hätte er den rausgeschlagen. Ne? Und jetzt stand da jemand. Und haben sie halt gesagt, na, Merv Biancardi, das ist jetzt dein Job dort hinten. Ja, also weil, wie gesagt, der Außenverteidiger, der langläuft, dann genau, und schon ging's auf, ja, und ich glaube, King Manu wurde, glaube ich, auch erstmal Man of the Match bei Magenta, weil die das, glaube ich, nicht realisiert hatten.
Ja. Ich habe doch nach dem Spiel gedacht, der Reporter hat doch gedacht, das war King Manu, ja, der den Ball da rausgeht.
Ja, aber er hat's gut umschifft dann irgendwann, weil irgendwann King Manu natürlich dann auf Merv geht, ne, und sagt da, der alte Mann da, seine Gräten da hoch in die Luft halten, war schon sehr artistisch, ja, und dann hat er es zumindest gemerkt, aber die hatten natürlich schon vorher sozusagen ihn zum Interview geholt, so Man of the Match, und die Story war natürlich, ja, hinten da irgendwie diese Monster-Aktion und dann vorne das Tor. Dann haben sie es gedreht, dann haben sie diese Grätsche, die ja auch genial war aus der ersten Halbzeit, wo der Stürmer durch ist und er, ist ja mal, mit einem Risiko im Strafraum dort den Ball wegtackelt, ja, oder weggrätscht. Also das war schon auch, ich meine, zum Schluss war er trotzdem Man of the Match, ja.
Ja.
Spieler des Spieltags, wie gesagt, gab es auch viele so, die gesagt haben, der war in der Auswahl. Dann fiel ja stimmt für unseren King Manu ab und dann habe ich dann gesagt, ja gut, aber Erik Hottmann hat jetzt einfach 4 Tore gemacht.
Ja.
Und die haben uns auch geholfen. Na, dann da gebe ich auch ausnahmsweise gern mal meine Stimme dem Regensburger Kicker. Ja,
ja, Schiedsrichter da, also toi, dass das gut gegangen ist. Aber Männer, ehrlich, wie kann denn ein DFB, wie kann denn ein DFB so eine Ansetzung machen? Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht einen Schiedsrichter in eine solche Schwierigkeit bringen. Das muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist, dass du einen aus Castrop-Rauxel da ansetzt. Ich meine, der ist ja selber so unter Beobachtung und unter Druck. Stell dir mal vor, der sieht was nicht richtig und entscheidet was falsch und dann sagt doch jeder, ja klar, der hat das Ding verschoben. Aber das ist doch irre. Ich weiß nicht, was ist denn da in der Ansetzerstube beim DFB nicht richtig?
Ja, entweder wirklich, dass sehen die diese Zusammenhänge nicht oder kennen den Schiedsrichter besser und sagen, die Situation hatte der schon 12 Mal und ist irgendwie nie was passiert. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, ja, was da möglich sein kann. Aber zum Schluss hat er ja top gepfiffen. Also jetzt hat er vielleicht das 13. Spiel so gepfiffen. Aber ansonsten war es natürlich von der Ansetzung her, hat er natürlich, also die ersten Male, die ersten Tage war es ja, wie kann man denn jemand aus demselben Bundesland ansetzen wie Köln, also aus Nordrhein-Westfalen, ja. Und dann erst im zweiten Atemzug stellen die Leute ja fest, dass eben das Bundesland Nordrhein-Westfalen mehrere Fußballverbände hat. Und dann sagst du, ja, Castrop-Rauxel liegt irgendwo zwischen Essen und Duisburg. Also wo du sagst, du hast noch beide in der Verlosung, ja, und denkst so, ja, ich weiß auch nicht, was die da trinken am Donnerstag, wenn die Schiris ansetzen, weiß ich nicht.
Ich meine, wie gesagt, ich will dem Schiedsrichter gar nichts unterstellen, aber der hat ja selber so einen irren Druck durch eine solche Ansetzung. Das schickt den doch zum Spiel gegen von 1860, man kann ja nichts falsch machen, oder da hat er überhaupt keine, ne, da unterstellt ihm und tauscht auch einfach diese Schiedsrichter aus. Also das ist doch merkwürdig. Toi, 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 alles gut gegangen. Ja, also am Ende waren, glaube ich, die Kölner weniger zufrieden mit ihm als wir. Wobei, man muss ja sagen, heute Baba Grafati hat das gut auch aufgelöst. Im Fernsehen war das ja schon zu sehen, dass das kein Elfmeter war, dass das der Versuch war, einen zu schinden. Ja, aber im Stadion siehst du es halt nicht in der Wiederholung.
Insofern, die sollten sich vielleicht eher mit ihrem Keeper beschäftigen, weil der macht ja den Fehler. Braucht ja einen Ball nur in die Hand nehmen oder fausten oder zumindest nicht 8,5 Meter weiter köpfen. Das war halt ein bisschen wenig. Also das ist wahrscheinlich das Thema. Ansonsten, ich habe jetzt die Szenen noch nicht nochmal angeguckt. Das Einzige, was mich geärgert hat, war natürlich dann die fünfte Gelbe von King Manu. Zumal ich war vor allem der Meinung, dass vorher ein Foul an unserem Spieler passiert und wo er weiterlaufen lässt und dann ist praktisch, sind wir halt offen, weil wir den Ball verlieren aus einer Szene, wo es meiner Meinung nach ein Foulspiel ist, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Und dann kommt natürlich King Manu in diese Situation, tackelt und dann, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen, aber jetzt auch schon mehrfach gehört, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie auch nicht wirklich ein Foul. Ne? Also wenn man Foul gibt, ist es halt ein taktisches Foul, weil man einen Konter unterbindet.
Ja.
Also wenn man jetzt sagt, das ist ein Foul, was man als Foul pfeift, dann ist es ja meistens egal, weil es ja situationsabhängig ist. Und in dem Fall war es eine Kontersituation, dann ist es eben gelb. Also keine Ahnung.
Das ist ja das, was ich auch im Fernsehen so genauso gesehen habe. Für mich auch kein Foul, wenn du, also Foul ja, aber kein gelbwürdiges Foul. Ne? Also da muss man wirklich sagen, das pfeifst du weg, Freistoß und fertig. Ja, also zumal ja bisher in diesem Spiel bis zu diesem Moment auch keine große Aggressivität war, wo du sagst, ich muss jetzt hier mal ein Zeichen setzen, damit die Jungs sich hier wieder benehmen. Das war ja alles nicht vorhanden. Also das fand ich schon, also die fand ich übertrieben, zumal mit dieser Wirkung, ich meine, der wird sich nicht vorher, obwohl weiß man manchmal nicht, ob der sich Gedanken macht, warte mal, wer ist denn hier mit 5 gegen, naja, ich weiß es nicht.
Glaube ich nicht. Also für mich war gleich in der Sekunde, wo er gepfiffen hat, taktisches Foul war selber meine Antwort. Wo ich gesagt habe, wie TG es auch beschrieben hat, du unterbindest eine Kontersituation, taktisches Foul, da gibt es eine Regel, taktisches Foul ist klar gelb. Da musst du auch nicht sonst wie treffen oder sonst wie grätschen. Du verhinderst diese Situation und damit, ich bin wahrscheinlich einer wenigen, sage berechtigte Gelbe wegen taktischem Foul. Es war kein Treten.
Mhm. Für taktisches Foul reicht ja aber schon auch ein Trikotzupfer oder so.
Genau.
Die Frage ist nur, also abgesehen von der gelben Karte, also pfeifst du einen Foul oder pfeifst du nicht? Und in dem Moment, wenn du sagst, okay, es liegt irgendwas vor, dass man generell einen Foul pfeift, dann gibt es für das Foul keine gelbe Karte, sondern für diese taktische Situation, die dir halt unterbindet und dann ist es wiederum gelb. Ja.
Aber ich so mache auch kein, weiß ich nicht, ein großes Drama, weil wir wissen das, weil seit wie vielen Wochen reden wir schon, dass wir 4, 5 Leute haben mit der 4. gelben Karte, alle wir lauern auf die 5. Dass jetzt eine mal kommt, bin ich erstaunt, dass sie so spät kommt und dass irgendwann kommt, war auch irgendwo klar. Aber das Erste, also ich bin da erstaunlich ruhig geblieben, sage, ja, taktisches Foul, gelb, okay, Kampe oder im Laden. So, war mein Selbstgespräch sozusagen. Weil ich gar keine Angst habe, irgendwo, dass da von der Bank nichts nachkommt. Und wie gesagt, da sind noch 5 Leute mit einer 4. gelben Karte. Das passiert, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ich sehe das nicht so dramatisch.
Das habe ich auch gedacht, also weil ich glaube diese Diskussion, dass wir viele Leute haben mit 4 gelben Karten, also auch so Tolli und glaube ich Engelhardt und so weiter, ich glaube, das diskutieren wir so ungefähr seit Rückrundenstart und dafür gab es jetzt glaube ich 2-mal die Situation, das war einmal glaube ich Hannemann, der sich eine 5. gefangen hat und jetzt halt King Manu, ne? Und dafür kommen wir, dafür, dass wir seit Wochen irgendwie 6 Spieler oder so dort in der Verlosung haben, dafür kommen wir echt ganz gut durch. Also es war ja auch die einzige, also gab glaube ich noch eine für Köln, glaube ich, im Spiel, ne? Und dann gab es halt 2 gelbe Karten in dem Spiel. Mehr war ja nicht.
Seite, als also, der aus der Abwehr den, sag schon mal, Panzer in Knöchel getreten hat an der Seite dort.
Ich glaube, die hatten 2. Ich glaube, die hatten 2 gelbe Karten. Wir hatten, glaube ich, 1. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Die hatten, glaube ich, 2. Ich kann noch mal gucken in der Statistik hier nebenbei.
Trotzdem, ja. Ich sag mal, tadellose.
Wir hatten 2, sorry. Wir hatten 2. Die hatten Dietz und wir hatten Manu und Hannemann. Ja,
okay, na, Hannemann ist ja durch. Das war dann also die 6.
Ja. Nee, er hat schon genau. Die 2. wieder.
So ja, wo kann sein, ja.
Ah, ja, okay. Er könnte auch noch auf 5 kommen. Also,
ja, ja.
Da ist man in der Relegation dann gesperrt, ne? Also das ist
das dann, ich, die
nimmt man mit, ne? Also früher war es zumindest so. Ich weiß nicht, ob die das wieder geändert haben. Gab mal eine Zeit lang, kennen das ja alles, aus unserer Haching-Relegation, da gab es da auch damals einen Gesperrten. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also irgendein Spieler war dann in der Slamar, glaube ich, im Hinspiel damals gegen Haching gesperrt, weil er sich im letzten Spiel die 5. Gelbe geholt hat bei einem sinnlosen 0-0 gegen Chemie Leipzig, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie.
Was ich feststellen muss, weil wir gerade über ihn sprechen, King Manu, das ist so eine Geschichte, da ist man jetzt schon ein bisschen traurig. Also, wenn die Leihe wirklich enden sollte am Ende der Saison, dass so einer, weiß ja nicht, ne? Es gibt ja jetzt so Überlegungen, was wäre, wenn, ne? Wir gehen hoch und Düsseldorf geht vielleicht runter und gibt's dann irgendwie was und so. Ich weiß es nicht, was er für einen Vertrag hat, ob da die Eventualität drin ist, das weiß ich nicht. Was ich auch nicht weiß, darüber haben wir auch mal spekuliert, was ist eigentlich, wenn wir, ich erwähne das böse Wort jetzt doch nochmal, Ulf, wenn wir gegen Düsseldorf in einer möglichen Relegation spielen sollten, darf der dann überhaupt spielen? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber so wie ich das vermute, glaube ich, dass Düsseldorf an Relegation mit keiner Silbe gedacht hat, als die den verliehen haben. Deswegen würde ich mir schon vorstellen, dass er das spielen darf. Also zumindest glaube ich, im Düsseldorfer Fußballumfeld hat man nicht gedacht, dass die Saison so verläuft. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber ich muss sagen, also toller Fußballer, und Pele hat sich ja auch nach dem Spiel nochmal ausführlich zu ihm geäußert, zu seinem Charakter und zu seinen fußballerischen Fähigkeiten. Also da, also der und auch Lukas Michelbrink als zweiter Ausgeliehener, da denke ich jetzt schon mit Wehmut dran, weil die mir wirklich in der Saison eine unglaubliche Freude machen.
Vielleicht hat es ja Hertha bei Michelbrink in Vertrag geschrieben und Düsseldorf bei King war nun nicht. Das kann ja auch sein.
Mündlich zwei Verträge hingelegt sozusagen.
Ja, aber die Frage wurde ja an uns rangetragen, und da wir letztens ja auch diese Diskussion hatten mit also jeder den Namen vergessen, Corbinien Moyer beim VfB Krischow im Pokal, da gab's ja, da haben wir ja so eine Klausel reinschreiben lassen, ob das jetzt üblich ist und besonders oft oder eher selten, da stecke ich zu wenig im Fußball. Aber ich kann mir auch, so wie Ronny sagt, nicht vorstellen, dass irgendwie bei dieser Vertragsverhandlung mit Laie wirklich Fortuna Düsseldorf daran gedacht hat, dass die möglicherweise irgendwie in der Relegation auf Energie Cottbus treffen und da überhaupt sowas reinschreiben. Das war, glaube ich, für Düsseldorf jenseits jeglicher Vorstellungskraft, dass die Drittletzter in der zweiten Liga wären zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Ja. Also da ging es, glaube ich, eher um eine Sache, wenn sie dann sagen, Relegation nach oben in die Bundesliga.
Ja, lasst mich in Ruhe mit einer Relegation, das muss ich wirklich nach wie vor sagen. Ihr werdet ja wahrscheinlich genauso wie ich öfter mal in die zweite Liga gucken in den letzten Tagen. Immer wieder mal da auf diesen Tabellenplatz, welche Mannschaft ist da gerade drauf? Und ich muss euch wahrscheinlich nicht sagen, welche Mannschaft da gerade drauf ist. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Eine Relegation unter zwei Ostvereinen.
Also ich möchte, wenn ich mir dieses ganze untere Feld der zweiten Liga angucke, überhaupt keine Relegation spielen gegen irgendjemand von denen. Weil, wie gesagt, im letzten Jahr hat es ja Eintracht Braunschweig getroffen, und die haben ja, sag ich mal, eine total miese Serie gespielt. Die haben dann noch den Trainer entlassen vor der Relegation, sind völlig verunsichert im Relegationshinspiel angetreten gegen Saarbrücken, wo Saarbrücken meiner Meinung nach einfach viel zu wenig gemacht hat, als sozusagen diese Verunsicherung zu nutzen. Aber dieses Jahr glaube ich nicht, dass irgendeine von den Mannschaften, die zum Schluss den Relegationsplatz belegen wird, verunsichert sein wird, weil die alle punkten, außergewöhnlich punkten. Wenn ich sehe, dass Holstein Kiel bei Hertha im Olympiastadion gewinnt, dass Braunschweig auf dem Betze gewinnt, das sind alles Kandidaten für Relegationsplatz. Und die will, also eine Mannschaft, die so eine Spiele gewinnt, die will man nicht als Gegner haben. Ja? Okay. Also weil das, die haben jetzt nachgewiesen, dass die als Mannschaft funktionieren und dass die in großen Stadien, wo alle gegen die sind, wo man immer sagt, das sind besondere Stadien wie der Betze oder so weiter. Und wenn du da irgendwie 2-0 gewinnst, also dann ist das keine Mannschaft, gegen die man irgendwie Relegation spielen will. Ja, und sagt irgendwie, also die haben eine schlechte Saison gespielt und wir haben eine gute Saison gespielt, weil wir sind Dritter und die sind Drittletzter. Nee, sorry, also da kann ich wirklich drauf verzichten. Außerdem habe ich Pfingsten was Besseres vor.
Ja, nee, kann Essen nehmen oder Duisburg. Also da gerne. Also
den Platz, den wir jetzt haben, festhalten. Ja. Ganz, ganz festhalten.
Ja. Ja, das ist halt, ich sag mal, nimm mal Relegationserfahrung. Ich meine, auch wenn wir positive Erfahrungen gemacht haben, auch gegen große Mannschaften in der Relegation, aber wir haben eben auch schon sehr schmerzhafte gemacht und mein Bedarf ist gedeckt.
Ja, Relegation ist ja immer für einen schmerzhaft. Ich meine, das ist ja sowas, also selbst der irgendwie eine schlechte Saison spielt, macht sich nochmal Hoffnung. Und ich meine, ganz oft klappt's ja, ne, dass dann sozusagen das höherklassige Team dann doch irgendwie, die Klasse hält. Aber trotzdem, das ist einfach, das drückt einen so sehr rein, dass man manchmal so denkt, also keine Ahnung, da wäre es manchmal besser, dass man einfach sagt, ja, es gibt zwei Aufstiegsplätze und fertig, aus, Ende. Ja, und diese Relegation ist einfach so psycho und ich meine, ich weiß auch nicht, also außer dem neutralen Fernsehzuschauer, also ich gucke das ja auch gerne mal, ja, also hat ja niemand was davon, außer dass ich irgendwie belustigt vorm Fernseher sitze mit einer Tüte Chips und sage, haha, guck mal, Hertha oder so.
Das ist auch wirklich nur was für die Neutralen. Also will mir doch keiner erzählen, dass du in der zweiten Liga Relegation spielen willst gegen den Abstieg und dass da irgendeiner Spaß dran hat. Das ist doch für die genauso grausam wie für den Drittligisten. Ja, also die beteiligten Vereine, also das brauchst du wie einen Zahnarztbesuch.
Ja, das ist halt ein Schritt von, sag ich mal, sowas wie von der deutschen Fußballliga, um einfach die Vereine, die irgendwie oben sind, zu schützen. Ja, also ich weiß nicht warum. Ich meine, die gab es in den 80er Jahren, gab es die Relegation, dann wurde sie abgeschafft, zu Recht, ja, und dann wurde sie halt irgendwann wieder eingeführt und zum Schluss geht es einfach ums Geld.
Ja, ja, das ist ein einfach sozusagen
der einfach 20 Millionen Etat hat, dass der eben weiter nochmal eine Chance kriegt, weiter auf seine 20 Millionen bauen zu können. Und genauso ist es eben bei Düsseldorf oder Magdeburg oder so weiter, Kiel, die dann weiter auf ihre 8 Millionen TV-Geld irgendwie planen können. Ja, also ich weiß nicht, was das soll. Also es ist sinnlos. Früher gab es aus den Regionalligen in die zweite Liga gab es 4 Aufsteiger und 4 Absteiger. Da kam ja ursprünglich diese 40-Punkte-Regel her, ne, aus 34 Spielen. Heutzutage braucht ja kein Mensch mehr 40 Punkte in der Saison. Ja. Die reden immer von den ominösen 40, aber man kann echt mal gucken. Also eine zweite Liga mit 3 Absteigern, ob da jeweils der Viertletzte jemals 40 Punkte gebraucht hat.
Ja.
Ich weiß nicht, glaub nicht.
Naja. Ja. Es ist eine Gelddruckmaschine, da machen wir nichts vor. Deswegen sage ich auch, das Ding geht nie wieder weg. Also diese Relegation, das ist viel zu interessant für die Verbände. Na, die wird ja auch nochmal extra vermarktet und so. Das ist nochmal, sind zwei jeweils pro Aufstiegsspiele, ne? Also Hin- und Rückspiel. Zwei interessante Spiele zwischen erster und zweiter Liga, zweiter, dritter und dann die Aufstiegsspiele in die dritte Liga. Das geht nicht mehr weg.
Ja, da kommt's rum. Geld kommt auch im Pay-TV teilweise oder im Free-TV mit großen Quoten. Ja, es ist ja klar gibt es Argumente irgendwie von deren Seite, also was sozusagen Vermarkter und so weiter ist. Da gibt es natürlich Argumente, die sagen, hey, guck mal hier, also was wir manchmal mehr als irgendwie ein Pokal-Viertelfinale oder sowas, ne? Und aber ja.
Als Fan, als Verein brauchst du es definitiv nicht, diese Nervenschlachten. Also da kannst du ja auch nicht mit normaler Taktik oder mit einem normalen Kopf, sage ich jetzt mal so, reingehen. Da bist du angeknipst oder bist nicht angeknipst, du stehst neben dir oder du schaffst es. Das ist so ein Psychoterror für Kopf, für den Verein, gerade für den Niederklassigen. Wie planst du? Plane ich mit, wie TG schon sagte, mit den 8 Millionen aus der zweiten Liga oder kann ich nicht damit planen? Das ist ja das Gleiche. Du bist zeitversetzt. Wir hatten es ja in der Regionalliga erlebt, zeitversetzt. Du kannst ja in keine Vertragsverhandlung richtig reingehen. Du kannst ja nichts unterschreiben lassen. Du weißt nicht, wo wanderst du hin. Und das ist ja auch nochmal der Zeitverzug. Dann hast du eine kürzere Sommerpause. Nach dem Haching-Spiel hatten wir, glaube ich, 11 oder 12 Tage oder irgend sowas. Da musst du diese Relegation erstmal wegstecken plus den Urlaub, den du eigentlich gar nicht hattest, oder Regeneration.
Ja, vor allem, wenn du jetzt mal so die Relegationen der letzten Jahre dir anschaust, also wie das teilweise, ja, du spielst die Saison mit 34 beziehungsweise 38 Spielen Und dann hast du dort auch so eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung. Also ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal, das war Bielefeld gegen Darmstadt, wo die, glaube ich, in der 121. Minute, also Nachspielzeit der Verlängerung, mit so einem, keine Ahnung, 25-Meter-Schuss in Angel, war dort einfach alles beendet. Jeder weiß noch, der HSV in Karlsruhe mit so einem Freistoß da irgendwie von, glaube ich, den Spieler, den kennen die nur noch in Hamburg. Ja, also das war auch irgendeiner, der war, und den haben die gehasst und dann zum Schluss schießt er die sozusagen so, dass die in der Bundesliga bleiben damals. Ja, also dass du dann auch immer so eine Situation hast. Ja, oder letztes Jahr diese Braunschweig-Saarbrücken-Nummer, als dann Saarbrücken zurückkam und das ja auch wieder völlig dieses Spiel sich drehte und wieder wendete und drehte. Das halt meine Nerven nicht aus. Also,
nee, brauche ich nicht.
Nee.
Also Fußballgott hat hoffentlich jetzt verstanden, Sandro hat rein gesagt, Relegation bitte nicht, bitte direkter Aufstieg. Also muss genau drin sein, oder? Also wenn wir das jetzt.
Also wenn er jetzt schon so viel gemacht hat, dann ist doch das kleine, diesen kleinen Wunsch kann er uns doch auch noch erfüllen. Komm, im Jubiläumsjahr.
Ja. Im Jubiläum, richtig.
Also wir wünschen uns ja auch nicht jedes Jahr was.
Nee. Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen nächstes Jahr nochmal.
genau.
Ein Aufstieg würde uns reichen.
Genau. Da würden wir im Jahr uns zurückhalten.
Ich würde sagen, genau. Für die nächsten 3 Jahre.
Genau.
Ich habe schon in meinem Freundeskreis einen Braunschweiger und einen Magdeburger. Wir schreiben uns natürlich auch. Und aber beide haben mir geschrieben, wir wollen nicht gegen euch spielen. Ach, also da bin ich echt gestaunt. Ich habe dann auch zurückgeschrieben, naja, wenn man die zweite Liga verfolgt, ist den Keller, schätze ich, schon stärker ein alles, außer jetzt mal Münster. Fürth weiß ich nicht so richtig. Aber der Rest gehe ich mit Thomas mit. Das ist alles, glaube ich, eine Nummer zu groß. Und die schreiben mir, dass sie Respekt vor uns haben. Also da staune ich.
Ja, aber die unten dort spielen alle eine Top-Rückrunde da. Also ja, du siehst irgendwie, ja. Gott, Dynamo Dresden, die haben jetzt wo du sagst, Düsseldorf, die kriegen kein Bein vor das andere. Jetzt schlagen die Dresden und Dresden war irgendwie Vierter in der Rückrundentabelle.
Ja.
Und dann spielst du zum Schluss in der Relegation gegen den Vierten der Rückrundentabelle. Sorry, also das ist ja total irre. Ja, und da kannst du ja nicht sagen, das ist jetzt irgendwie eine schlechte Mannschaft gewesen. Ja. Die haben natürlich irgendwie mal die Hinrunde vergeigt, aber das, was die zu leisten, meine Fresse, das ist ja aktuell eigentlich also viel zu hoch, ja, als dass es fair wäre. Naja, gut, wir beenden jetzt die Relegation. Nein, und
man muss es ja mal aussprechen, dass da auch mal gehört wird, wir wollen das nicht.
Genau, wir wollen das nicht und genau. Und King Manu hat keine Probleme und wir wissen es nicht. Ich habe auch tatsächlich mal ein bisschen offizieller angefragt, habe da keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich habe ich mir aber auch schon gedacht, dass da, was will man da auch antworten? Außer, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Na, also, ja, genau. Also nicht, dass der mir die Frage gestellt hat, dass der jetzt bescheuert ist, der. Das ist schon, also eine berechtigte Frage, ne? Also da kommt man erstmal ins Grübeln bei der Geschichte.
Was mir gefällt, ein Aspekt, was mir gefällt, wenn wir jetzt gerade mal über die letzten Wochen der Saison sprechen, über dieses Saisonfinale, über all das, was jetzt natürlich auch sich abspielt im Kopf und das, was man braucht, um solche Spiele zu gewinnen, jetzt in den letzten Spielen, was mir wirklich in diesem Jahr sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es überhaupt keine Diskussion um Verträge gibt. Ja, also um wie geht das weiter und was passiert, wenn und ne, ob. Und das finde ich wirklich gut. Und dass man auch überhaupt bei niemandem, also das nehme ich jedenfalls nicht wahr. Du kannst bei keinem aktuell, der auf dem Platz steht, sagen, hat der noch einen Vertrag oder weiß der nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das ist momentan für, glaube ich, also nicht wahrnehmbar für irgendeinen ein Thema. Also das hindert keinen an der sportlichen Leistung.
Für uns Außenstehende auf jeden Fall, ne? Also also ich finde das total super, dass Energie das hinkriegt, dieses Thema wirklich irgendwie unterm Deckel zu halten. Also ich schätze mal, dass da schon irgendwie im Verein natürlich irgendwie Gespräche stattfinden, aber dass zumindest irgendwie beide Seiten damit sehr gut umgehen, definitiv, und dass das kein Thema ist. Es ist einmal so kurz mal hochgekocht und da hast du aber irgendwie das Gefühl, es gibt ja immer so Leute, die warten dann schon mal irgendwie drauf, dass sie was Negatives berichten können. Also wir kennen ja unsere Pinnwand, da gibt es auch wieder einige Leute, die sind jetzt seit zweieinhalb Wochen sehr ruhig ganz unterwegs. Ruhig. Ne? Aber es gab, glaube ich mal, so um das Ulm-Spiel herum, gab es so, wie gesagt, wo so einer so eine Spitze halt mal so fallen lässt und sagt, ja, das ist jetzt, geht die Vertragsdiskussion rum und oder war es nicht sogar in der Zeitung? Ich kann mich
da nicht Zeitung, erinnern. Ja, mit den vier
ich Buchstaben. Ich bin sogar der Meinung, das war in der Zeitung und das, da muss ich mal einen Zeigefinger heben und sagen, das brauchen wir nicht. Also man muss nicht jeden Mist dort reinschreiben. Ja, also.
Nein, aber das hat ja auch Pele damals im Dezember, da hat er gesagt, wir werden Themen bekommen. Und ich bin sehr froh. Und das ist super. Das ist großartig. Und das brauchst du jetzt, dass du eben kein Thema hast. Ja, dass wirklich alle fokussiert sind. Und ich finde auch so ein Mann wie King Manu, ich meine, ne, der weiß nicht, wo er nächstes Jahr spielt. Aber der stellt sich vor die Kamera und sagt, wir sind Mentalitätsmonster. Ja. Ja, also der ist so drin und ich denke mal, das fühlt er auch. Das ist nicht nur vorgeschoben. Also das Interview mit ihm, so viele Interviews habe ich mit ihm noch nicht gesehen, ne? Aber ist ja auch sehr jung und nicht so oft gefragt, weil er nicht so oft spielentscheidend ist. Ne? Aber das fand ich sehr sympathisch, hat er wirklich gut gemacht und tolle Sachen auch gesagt. Also sehr fokussiert, sehr klarer Typ. Ne? Also das fand ich wirklich sehr angenehm. Und wenn die alle so sind, wie sie gerade auch vor der Kamera sind, dann muss ich sagen,
Chapeau. Die letzten Spiele aufgefallen ist, draußen am Spielfeldrand, gar nicht mal auf dem Spielfeld. Wir kennen ja alle Alexander Sebald, der ist ja da mal mehr unterwegs als Pele Wollitz. Der immer in den letzten 3-4 Spielen immer mehr noch Alex Sebald den Rang abläuft, das ist Kampulka. Was der draußen die Mannschaft zusammenbrüllt, faltet, der Erste beim Torjubel, der auf dem Spielfeld ist, wo ich sage, der sitzt eigentlich einen Großteil der Saison, sitzt der draußen. Ist ja du auf der Bank, aber du merkst, dass der das voll mitfiebert, voll mitgeht, diesem Teamgeist. Wie gesagt, der ist ja verrückter teilweise als Sebald unterwegs. Und da merkst du, das ist ja für mich auch so ein Indikator, dass du merkst, es stimmt, da gibt's keine Themen wie Vertragsverlängerung, spiele ich nicht, nächste Woche und so weiter. Das ist so eine Einheit bei uns. Und ich habe heute mal beim Hansa, bei dem Max Vlogger dort reingeschaut. Die ganze Familie saß betröppelt im Wohnzimmer und die haben genau das andere Thema angesprochen. Die meinten auch, man hat das Gefühl, die Spieler kümmern sich um die nächste Saison oder ach, ich will nicht aufsteigen, weil dann bin ich ja nicht mehr im Kader. Alles sowas. Das so haben die zumindest gedeutet, sage ich mal. Und das ist bei uns, sehe ich das gar nicht auch, wie du sagst, Ronny, wie King dort vor dem Mikro stand, wie der mit einem Selbstbewusstsein sagt, immer auch dieses Wir, auch bei Borge. Es ist ja immer dieses Wir. Tolga, nicht ich, sondern wir. Das leben die und da ist, also Vertrag ist, glaube ich, momentan überhaupt kein Thema.
Man sieht das doch ganz eindeutig. Ich meine, wir haben jetzt mehrfach das Thema King Manu gehabt und wir wissen alle, wo King Manu das letzte Saison gespielt hat, nämlich in Rostock. Und keiner hatte irgendwie das Gefühl, dass King Manu das, was er jetzt, diese Mentalität, die er bei Energie Cottbus gerade hat, dass er die letztes Jahr in Rostock hatte. Klar, er hatte mal ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen und so weiter. Und aber ich glaube auch, dass unsere Mannschaft, also das Team, wie es charakterlich zusammengestellt ist, plus Trainer-Team, ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Mischung, dass eben so eine Leute wie eben King Manu eben da auch eine ganz andere Saison spielen. Und das haben auch mittlerweile die Rostocker gemerkt. Die gucken sich ja an und sagen, guck doch mal, wen Energie Cottbus verpflichtet hat. Die haben sich so ein paar, also die haben halt King Manu geholt, der war letztes Jahr bei uns, das war nicht sonderlich doll. Okay, der war jetzt auch nicht schlecht, aber jetzt nicht irgendwie herausragend. So, dann holen sie halt Biancardi, so einen alten Mann, sag ich mal, ne? Und dann holen sie Regionalliga- und Oberliga-Kicker. So, und Hansa Rostock, die das Geld offenen Händen rausgeworfen haben und irgendwie sich ungefähr wahrscheinlich zumindest auf Drittliganiveau, ähnlich wie 60, irgendwie jeden leisten konnten, den sie wollten, die sind zumindest irgendwie vom Team her, also wie es zumindest am Samstag gegen Regensburg aussah, nicht in der Lage, dann dort aufzustehen, sich zusammenzuraufen und so ein Spiel abzuliefern, wie wir gegen Essen beispielsweise. Und das Spiel gegen Essen oder diese 20 Minuten gegen Essen waren sowieso, glaube ich, dieser letzte Nachweis, wenn es den jemals benötigt hätte, dass das alles kein Thema bei uns ist. Irgendwelche Verträge oder was mache ich nächstes Jahr und so weiter. Also dann sagst du doch nicht, und das war jetzt 4 Spieltage vor Saisonende, also war der 5. letzte Spieltag. Und wenn du dort so ein Spiel hinhaust, dann brauchst du, glaube ich, über irgendwas, dass da irgendwas diskutiert wird oder so, glaube ich, gar nicht drüber reden. Jetzt sind es noch 3 Spieltage, was soll denn jetzt passieren? Also da kommt doch jetzt keiner und ist irgendwie tickschig oder so.
Ja.
Das hätte er ja auch eher machen können.
Ja. Naja, es ist, das muss man wirklich sagen, es ist auch eine Qualität, die wahrscheinlich auch in gewisser Weise von Pelé ausgeht. Ne? Der hat jetzt das Alter, der hat alles erlebt in seiner Karriere, von oben nach unten, von unten nach oben. Er kennt ja auch diese Situation im Aufstiegskampf, im Abstiegskampf, den überrascht halt nichts mehr. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität. Er ist ja, also abgesehen davon, dass es jetzt so ein Hassel ein bisschen mit den Medien und Öffentlichkeit gegeben hat. Aber wenn du den beobachtet hast, wie der zeitgleich mit seiner Mannschaft umgegangen ist, im Kreis und so, da gab es überhaupt nichts. Ja, also alles, was dann so nach außen so ein bisschen kühl war und abweisend, innerhalb der Mannschaft hat das nicht stattgefunden. Ja, also da war das eine ganz andere Ansprache. Und er sagt ja selber, er lässt die Jungs in Ruhe. Also er macht jetzt gar nicht so viel. Er macht jetzt keinen zusätzlichen Druck, weil das macht doch gar keinen Sinn. Die Spieler, die jetzt diese Situation nicht kapiert haben, die würden das in ihrer Karriere niemals kapieren, was du für eine Chance hast. Da brauchst du jetzt als Trainer auch gar nichts mehr sagen. Wenn du 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 bist, da musst du ja keine Rede halten, was wir jetzt alles schaffen können, sondern das weiß ja jeder. Und ich glaube auch, die Mannschaft, die wir gerade erleben und haben, die braucht auch keine Rede mehr von außen. Und da kommt vielleicht so ein Erik Engelhardt nochmal und
so eine Panzerarie
oder hat nochmal einen schönen Gedanken an einen 6-Jährigen oder keine Ahnung was. Das macht viel mehr mit den Jungs, wenn die jetzt sich gegenseitig da hochpushen. Und das tun die. Da bin ich mir 100% sicher.
Es will ja jetzt auch keiner irgendwie, sag ich mal, ein Kamerateam von irgendwie einem größeren Sender, wo sie sagen, oh, jetzt gucken wir mal auf die Tabelle und sagen, huch, die sind ja Zweiter, jetzt fahren wir da mal hin und machen mal irgendwie eine Home-Story oder irgendwas, wo ich dann denke, das ist ja dann auch alles Quatsch. Das ist wahrscheinlich genau das Verkehrte. Und bei Pele war mir immer klar, dass er nach innen, also im Verein, in der Kabine, bei der Mannschaft, auch wahrscheinlich in der Geschäftsstelle, völlig anders ist als nach außen zur Presse. Ja. Ja, also Und jetzt, wie gesagt, wir hatten letzte Woche dieses Medienthema gehabt. Also wie vermutet, ist es nicht wirklich hochgekocht. Hat mal kurz geblubbert, einen halben Tag, und dann war es auch wieder weg gewesen. Jetzt hat er Interviews wieder gegeben. Also genau. Du hattest wieder das Gefühl, dass Magenta dort, also dass die beiden beste Kumpels sind. Und der hat ganz nette Fragen gestellt. Und das merkt man dann auch schon. Das ist ja auch ein Effekt, dass dann Thomas Wagner da schon sich Mühe gegeben hat, nicht in den Fettnäpfchen zu treten. Ja, also, das fand ich auch ganz witzig. Ja, also, und ich glaube, die beiden kennen sich auch ganz gut. Und genau, und heute waren auch irgendwie im RBB-Radio, hat sich Philipp Köster, der Chefredakteur der 11 Freunde, den haben sie nochmal hingegeben, der macht immer so eine Spieltagszusammenfassung, hauptsächlich so erste Liga, zweite Liga, natürlich wegen Hertha. Und er musste dann auch sich zur dritten Liga äußern, und er sagt, er freut sich tierisch auf Pele Wollitz, gerade weil er eben so medienomnipräsent ist. Und total lustig war, weil ich das jetzt öfter im Chat lese, ja, zu der Energiepinnwand, zu der ich gleich was sage, dass offenbar Philipp Köster die Energiepinnwand liest, weil er hat sozusagen eine Floskel fallen lassen, die nur auf unserer Pinnwand stand. Und er hat doch gesagt, er hat in einem FCE-Fanforum, hat er dies, das, jenes gelesen. Und da waren dann alle gleich glücklich und überrascht. Und ich habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also das Philipp Köster ist wahrscheinlich einer vom alten Schlag. Der kennt das wahrscheinlich aus den 2000ern, wo man immer vor einem Spieltag in die gegnerischen Fanforen geguckt hat. So, wie ist die Stimmung? Ja, wie schreibt man so? Und was schreiben die? Und das ist ja für die Jüngeren, das ist ja kein Vergleich heutzutage, da mal irgendwie in so eine Facebook-Gruppe zu gehen, wo irgendwie Hinz und Kunz schreiben. Das sind ja alles, waren ja alles elitäre Kreise, sage ich mal, ja, mit irgendwie Leuten, die dort immer geschrieben haben und die alle die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das war natürlich dann schon eine ganz andere Situation. Dann haben sie auch immer mal Leute angemeldet, irgendwie aus Freiburg, und uns gesagt, was sie von uns halten und so weiter. Ja, und genau, und Philipp Köster von den 11 Freunden, ist da wahrscheinlich immer noch unterwegs, ja, und klickt sich da mal so durch die Foren der ersten bis dritten Liga. Genau. Jetzt muss ich ganz kurz was sagen, weil gab es Fragen. Wo gibt's die Pinnwand? Das ist fcepinnwand.de, alles zusammengeschrieben. Pinnwand, das mit einem N. Also fcepinnwand mit einem N.de. Und es ist dort eine Registrierung vorübergehend nicht möglich. Und da kann ich auch nicht weiterhelfen, weil ich habe das früher betrieben, bis vor, keine Ahnung, 15 Jahren ungefähr. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt macht's der Maffi, Fußballmafia DFB, ist sein Nickname, ja, also nicht, dass wir, da möchte ich jetzt keine Aussage machen. Genau, und da weiß ich jetzt nicht, wie man ihn erreicht oder wie man da jetzt einen Account kriegt, ansonsten mitlesen und dann, ja, ist ein lustiges Forum alter Männer.
Alter Männer, genau.
aus den Geburtszeiten des Internets, die damals schon online waren mit Modem.
Ja. Das war Wahnsinn, Tiki, ich weiß nicht, du wirst dich erinnern können, wir haben ja damals die erste Energie-Webseite, die habt ihr ja gebaut, damals bei den Petto und ich war ja damals Pressesprecher zu dem Zeitpunkt und das war was Besonderes. Wir waren ja bei diesen digitalen Themen, muss man ja sagen, das glaubt ja heute keiner, aber es war so. Wir waren als Energie Cottbus, waren wir in Deutschland jedes Mal Vorreiter. Wir hatten damals solche Webseiten, zumindest von der Qualität und in der Größe und viele Unterseiten und eben auch mit diesem berühmt-berüchtigten Pinnwand-Tool. Das war ja von Anfang an mit dabei. Da waren wir sehr weit vorne. Also da wart ihr wirklich bei Enpetto und insbesondere du, das muss man dir auch absolut zugute halten, sehr, sehr weit voraus dieser ganzen Geschichte.
Absolut. Also ich kann mich auch daran erinnern, wo dann irgendwann diese Diskussion aufkam mit dem damals Web 2.0 und User-Generated Content und dann hat man mal so geguckt und hat sich mal so ein bisschen belesen, so in der Fachpresse Heise und in der CCT, was denn da gemeint ist. Da hat man so gelesen, habe ich gedacht, User-Generated Content, das haben wir doch seit 5 Jahren.
Ja.
Also ja. Wir haben eine Pinnwand, also diese ganze sozusagen Kommunikation zwischen Usern, dass man dort irgendwie seine Meinung reinschreibt, gelesen wird und wieder antwortet und Diskussionen entstehen. Liebe junge Leute, das gab's damals nicht. 1996, 97 haben wir damit angefangen. Jetzt kann jeder gucken, wann es Facebook gab, ja, die dann eine Pinnwand gebaut haben, wo man kommentieren konnte. Da waren wir eher, ja, wir haben bloß irgendwie in Sachen Vermarktung sind wir halt nicht so gut wie die anderen. Aber lasst ein Abo da.
Das wäre schön. Aber das ist ja tatsächlich, diese Pinnwand, das muss man wirklich sagen, in der Geschichte, die hat Politik gemacht. Das war ein mächtiges Tool, das muss man wirklich sagen. Also die Vereinsmächtigen haben vor dieser Pinnwand zum Teil gezittert. Das kann ich ja wirklich sagen. Also das war mehrfach. Wer ist dahinter? Wer schreibt das? Was sind das für Leute? Die Pinnwand muss zugemacht werden. Das geht nicht. Die müssen gesperrt werden. Also war alles dabei in den Jahren, wo ich das machen durfte. Und man muss wirklich sagen, das ist wirklich eine Geschichte. Da sind auch sehr viele Sachen angestoßen worden. Also viele Ideen, die da kamen, viele Meinungen, die da kamen. Also das Ding war immer schon, ich weiß nicht, wie es heute ist. Keine Ahnung, das kann ich nicht einschätzen. Da bin ich ja nicht mehr Insider im Club selber, ob da jemand liest und ob man da was rauszieht. Aber für mich damals, für den Verein, war das interessant. Also du hast wirklich jeden Tag, mal gucken was, also zumindest um das Stimmungsbild zu kriegen, ob du hast keine Zeit gehabt, alles zu lesen, aber so ein Stimmungsbild zu kriegen und Vorschläge und so weiter. Und weil das ja auch immer, es war ja wie so ein Live-Chat rund um die Uhr. Ne? Also es ist ja bis heute wahrscheinlich so aufgebaut, einer schreibt was und dann schreibt der Nächste drüber. Und dann rutscht das runter und der Nächste schreibt. Und dann geht das immer weiter und du kannst den ganzen Verlauf ja lesen und siehst, wie sich das hochspult und wer mit wem und dann gibst du Kabbeleien und dann machen die sich da an und das war ja damals schon so.
Ja, wir haben natürlich so, also die Sachen sind ja immer noch oldschool, also es gibt nach wie vor irgendwie keine irgendwie Diskussionsbäume, also wo man irgendwie mal einem Thema folgen kann, ja, also man drei diskutieren über irgendwie ein extrem wichtiges Thema, wie irgendwelche Vertragsverlängerungen und dann kommt einer dazwischen und sagt, ich höre mir gerade diesen und jenen Song an, ja, also das ist irgendwie das eine oldschool und das andere ist, man kann halt nichts korrigieren, also wenn du was geschrieben hast und abgeschickt hast und dann liest du drüber und sagst, ja, Kommas vergessen und keine Ahnung, irgendwie Zahlendreher oder irgendwas und aber ja, es wird vom Verein mitgenommen.
Bei Apple, das, ne?
Genau, Autokorrektur von Apple, genau, die da verrückte Sachen draus macht. Nee, aber es wird vom Verein wahrgenommen, aber ich glaube, damals war es wahrscheinlich irgendwie einer der wenigen Stimmungsbarometer, die man überhaupt hatte. Also ohne, dass man jetzt irgendwo jemanden direkt fragt oder sich irgendwie in der Kneipe an den Tisch mit dran sitzt und lauscht. War es damals einfach ein öffentliches Barometer, wo man gucken konnte, wie ist denn so die Stimmung ungefähr. Und das gibt's natürlich heute wahrscheinlich irgendwie 30-fach, ja. Also unser Chat hier unterm Video beispielsweise. Kann man mal reingucken und dann gibt's halt Facebook, gibt's Instagram und die ganzen anderen Social-Media-Plattformen und überall wird diskutiert und geschrieben. Und aber wie gesagt, ich glaube, die Pinnwand gehört immer noch ein bisschen dazu. Der Verein weiß natürlich, was für eine Klientel das ist. Nämlich eine eigentlich sehr pro-Energie, ruhige, ältere, gesetzte Klientel bildet man nicht jede Zielgruppe ab, sage ich mal. Ne? Man sollte schon Ü30 mindestens sein, um da mitzumachen.
Genau. Aus dieser Pinnwand alles entstanden, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten damals sogar einen Pinnwand-Kick, also von Leuten, die da geschrieben haben, ich damals ja noch im Verein, und Leute, die draußen einfach geschrieben haben, wir haben uns einmal in der Woche auf dem Kunstrasen getroffen und wir haben da gekickt. Und es hat noch so viel Spaß gemacht.
Unser erster Trip war 2003. Das Wochenende als vorm letzten Spieltag gegen den HSV.
2001 war das.
2001. Blödsinn, ja. Klassenerhalt. Genau. Vor dem HSV-Spiel, glaube ich. Damals das erste Mal.
Das heißt, 25-Jahres-Jubiläum. Ich habe jetzt einen Pinnwand damals mit Kicker getroffen. Und der hat vorgeschlagen, ob wir dann mal ein 25-jähriges Jubiläumsspiel machen. Und dann hat er gesagt, jetzt sind wir ja alle 25 Jahre älter und es gibt ja wohl diese Version vom Fußball für alte Männer ohne Rennen. Also ich weiß gar nicht, ob das G-Fußball, Walking Football heißt das, ja?
Ja, das heißt Walking Football.
Und also, das kriegen wir doch noch hin.
Ich muss ehrlich sagen, finde ich sehr sympathisch, bin ich super dafür. Ich glaube, das gibt's in Cottbus noch gar nicht. Also es gibt noch, ich habe das noch nie gehört, dass es in irgendeiner Halle Walking Football gibt oder so oder irgendwo draußen. Also ich bin dabei.
Also wer soll Vorreiter sein, wenn nicht wir? Ja, also,
genau, wieder.
Genau, schreibt doch mal, alle Ü50s können mal in die Kommentare schreiben, wer daran Interesse hat. Und man muss aber wissen, es ist ja dann verboten zu rennen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ich kann nicht mehr, sondern das wird sehr interessant, wenn der Ball so mal in den freien Raum gespielt wird, wie die Leute dann so hinspazieren. Also ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, weil ich glaube, der Ehrgeiz ist dann irgendwann, ich bewege mich doch schneller, ja, ich will dann doch rennen.
Aber guckt euch das mal an, also da gibt's ja Videos bei YouTube auch, müsst ihr mal gucken, unter dem Stichwort Walking Football, da muss ich manchmal sagen, ey Leute, das ist doch kein Walking, was ihr da macht. Das ist doch Gerenne. Also da wird, glaube ich, so beschissen auf Deutsch gesagt, manchmal bei diesen, wenn da auch kein Vielschichtschiedsrichter dabei ist. Es muss ja wohl immer ein Fuß, muss immer auf der Erde sein. Aber hör mal zu, wie willst denn du das sehen, dass da wirklich immer wenigstens ein Fuß unten auf der Erde? Also, trotzdem.
Das ist doch wie beim Bretterknaller. Guck die ganzen alten Herren an, die kannst du nicht an die Leine nehmen. Die wollen kicken, die wollen die Mulle haben. Guck doch Basler an, das sieht so alles ein bisschen starksig aus. Aber die wollen doch Fußball spielen, das kriegst du doch nicht raus aus den Leuten, egal wie alt die Leute sind.
Vielleicht ist es am einfachsten ist wahrscheinlich, man fängt ganz normal an und dann ist, glaube ich, nach 12 Minuten bis 15 Minuten wollen dann alle sowieso bloß noch Walking Football machen, weil dann wissen sie selbst, hat sich erledigt. Ja. Ab jetzt Walking Football.
Ja, schöne Idee. Also ich muss wirklich sagen, von den Erinnerungen, ich habe jetzt auch selbst mal in den letzten Tagen so auch ein bisschen mal geguckt, Saisonfinals in der Energiegeschichte, da gab es ja so viele, wo es kurz vor Schluss nochmal dann brenzlig wurde, wo es eng wurde. Ich erinnere mich nur an einen Bundesliga-Aufstieg, wo wir auch vorher das Spiel verloren hatten. Ich glaube, das war Offenbach. Da hatten wir verloren. Und da dachten wir auch, oh, jetzt ist alle Messen sind gesungen. Ja, und siehe da, am Ende war es dann doch der Bundesliga-Aufstieg. Ne? Also es, und da gab es ja so viele, man könnte eine elende lange Liste erstellen von packenden Saisonfinals und legendären auch. Und ich glaube einfach, wir werden auch in diesem Jahr wieder so ein ganz enges Ding erleben. Also es wird, wenn man das jetzt sieht in der Konstellation, ich wage nicht vorherzusagen, wie es ausgeht. Ich habe irgendwie kein Gefühl, ich will mich nicht in totale Euphorie steigern, um dann am Ende nicht zu enttäuscht zu sein. Das ist jetzt so gerade mein Thema.
Ja. Das geht mir, sag mal, spätestens seit irgendwie kurz vor der Winterpause so, ne? Also, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und das ist halt Woche für Woche. Und wir haben ja alle schon diskutiert, es lässt niemand abreißen, es bleibt bis zum Schluss spannend. Das kann man jetzt wohl sagen. Also, das ist jetzt wahrscheinlich gedeckelt, ne? Und es sind jetzt aber nicht mehr 7, sondern 4 bis 5. Ja, also muss man mal gucken. Jetzt wird wieder der nächste Spieltag an wieder den schon mal zitierten Expander wieder zusammendrücken, ne, der gerade auseinandergedrückt wurde an diesem Wochenende. Es könnte verrückte Ergebnisse geben und dann sagt man, hoppla, sind wieder, alle wieder mit dabei. Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass es gar nicht so blöd war mit dem SC Verl, dass der, also das sozusagen, also dass der SC Verl in Osnabrück verloren hat und sagt, es ist raus. Aber durch die Essener Niederlage sind die wieder mit, also rechnerisch sind die mit drin.
Genau. Und die spielen noch. Die spielen noch.
Ja.
Ja.
Genau.
Gegeneinander. Also das
ist so ein Thema. Und also war ja jetzt das Wochenende, wo du sagst, der FC Saarbrücken, der dort rumdümpelt seit Wochen, ja, und sich nicht absetzen kann und sagt sich dann wahrscheinlich irgendwann mal, jetzt machen wir mal diese drei Punkte, die wir noch brauchen, um irgendwie den Klassenerhalt safe zu machen. Und das machen die in Essen, ja. Ich meine, die haben ja für sich gegen weiß ich wen gespielt, ja. Also die waren ja auch in Havelse, wo sie 2-0 verloren haben. Ja, und da hätten sie auch 3 Punkte machen können, dann wären sie auch safe gewesen. Und nee, dann sagen sie, okay, dann machen wir es halt in Essen. Ja, oder nichts einfacher als das. Also das ist eigentlich alles Gaga.
Du, und wenn du in diese Tabellenkonstellation, guckt euch das mal genau an, ne? Das ist ja Wahnsinn. Theoretisch ist sogar Aachen ja noch in der Verlosung.
Ja.
Also wenn für oben, und die spielen jetzt gegen Rostock. Ne? Also lass die mal das Rostock-Spiel gewinnen, wovon ich sogar ausgehe, dass ihnen das gelingen wird. Da sind immer noch 9 Punkte zu vergeben. Guck auf die Tabelle. Theoretisch den Relegationsplatz, den so und die so, diese, wie die drauf sind in der Rückrunde. Das muss man sich mal vorstellen. Die können das noch schaffen.
Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Landespokal bei denen dort, es ist ja Niederrhein offenbar, ne? Also wie die da stehen. Also Platz 4 ist zumindest auch für Aachen vielleicht ein Pokalplatz. Ich weiß es nicht, wie die Landespokale dort aussehen. Ob die nicht sowieso irgendwie im Finale sind oder schon qualifiziert oder sowas. Aachen ist rausgeflogen. Dann siehst du, dann haben
gegen,
sie doch noch...
Gegen Viktoria, glaube ich.
Okay. Naja, aber jedenfalls auch im schlimmsten Fall das, weil ich sag mal, es ist ja immer, das eine ist ja eine rechnerische, theoretische Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es, wenn du sagst, wir reden über 3 Plätze und du hast 6 Mannschaften vor dir, dann wird es trotzdem schwierig. Vor allem 3 Spieltage vor Saisonende. Ja. Weil du musst einfach nicht nur selber punkten, sondern du musst einfach so, also das Wochenende, was wir hatten jetzt, das braucht Aachen ja 3-mal.
Ja.
Also ich glaube, das ist das Problem. Ich zweifle nicht mal daran, dass Aachen in der Lage ist, wahrscheinlich jetzt noch 9 Punkte zu holen. Aber ich zweifle daran, dass das dann reicht, um 3 Mannschaften zu überholen.
Ja. Ja, so wird es sicherlich sein, nicht? Aber das Rostock-Spiel, das werden die nochmal, also auf jeden Fall auch gewinnen wollen. Vor ihrem eigenen Publikum, so wie die gerade drauf sind. Ne, also das, da kann ich mir nicht vorstellen. Die Saison ist für uns vorbei.
Ich schätze auch, dass sie keine neuen Sitzschalen montieren werden, die Duisburger abgerissen haben, dort im Gästeblock, weil jetzt kommt Hansa Rostock und die haben das ja letztes Jahr dort durchgezogen. Da bin ich mal gespannt, was die dort machen. Also ja,
die bauen uns gleich an. Bei Energie im Chat hat einer geschrieben, die sollten gar nicht neu irgendwas ranbauen, einfach nur mal durchfegen, das reicht, Hansa kommt. Ja.
Also wenn ich dran denke, letztes Jahr zum Saisonfinale, wo ich in Rostock war, da wurde nicht mal durchgefegt im Gästeblock. Da bin ich 1 Schritt reingemacht und dachte, mein Fuß klebt fest. Ja, also, aber ich will da noch mal kurz sagen, das ist doch eigentlich ein Unding. Ich meine, Alemannia Aachen stellt dem MSV Duisburg ein höheres Gästekontingent zur Verfügung. Ja, also was sie nicht hätten machen müssen, ja, sondern sagen, okay, das ist irgendwie mal fair und das ist irgendwie ein Derby und dann gucken wir mal, dass ihr nicht mit 2.000, sondern mit 4.000 kommt und ich weiß nicht, wie viele Duisburger da waren. Und das ist dann der Dank. Also das ist nicht mein Fußball. Also sowas, sorry. Das wollte ich nochmal kurz anmerken.
Oh, das stimmt. Da bin ich total bei dir. Aber da haben wir ja schon gesprochen über zerlegte Toilettenanlagen und so weiter. Das kann man nicht nachvollziehen. Also da fehlt mir die Gehirnwindung dafür, um zu verstehen, was in den Menschen vorgeht, die das machen.
Also Aachen ist übrigens Mittelrhein-Pokal, lese ich gerade.
Ja.
Haben wir die Auskenner.
Ja.
Die gibt's hier nämlich bei uns im Chat.
Ja.
Und die sind ausgeschieden gegen Fortuna Köln.
Oder Fortuna, so rum.
Mhm. Ja. Okay.
Männer, wir sind fast durch für heute.
Ja.
Es gibt noch eine erfreuliche Nachricht von den A-Junioren. Wir haben letzte Woche das Thema ja schon mal angeteased, ne? Also U19. Mhm. Da haben wir jetzt ein Achtelfinale.
Ja, Also ganz so erfreulich ist es nicht, weil die das letzte Spiel verloren haben gegen HSV in Hamburg, 3-1. Ich habe auch Freitag den Bus offenbar, also wenn die mit dem alten schwarzen Bus gefahren sind, den habe ich überholt. Die waren ja Tabellenführer und sind durch die Niederlage auf Platz drei zurückgefallen. Aber die waren ja schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Aber jetzt steht der Gegner fest. Und zwar ist das der Zweitplatzierte aus der anderen Gruppe. Durch Platz drei ist auch das Problem, dass das Heimrecht weg ist, weil Heimrecht hat der Erste und Zweite gehabt. Wir spielen jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Heißt ja, hat ja trotzdem noch nichts zu heißen. Ja, also, aber man hat ja auf jeden Fall keinen
Nachwuchs, ne? Also im Nachwuchsbereich. Ja.
Man hat auf jeden Fall kein Heimspiel, man spielt in Kaiserslautern. Aber trotzdem, man ist im Achtelfinale und zu den besten 16 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland zu gehören und die Chance zu haben, zu den besten 8 zu gehören, zu der Respekt.
Ja. Nee, muss ich sagen, tolle Arbeit. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ausführlich, was da für gute Arbeit geleistet wird. Und ja, dass man sich das ja wünscht, ne? Dass so Spieler auch aus der A-Jugend wieder den Sprung schaffen in die Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt, unter Haching. Die sind ja auf dem Sprung wieder in die dritte Liga. Die werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Rückkehr verzichten, weil die jetzt momentan in so einer Aufbauphase sind und sagen, das passt uns gar nicht in Kram. Also gerade bauen wir auf aus dem eigenen Nachwuchs, insbesondere, also die wollen gar keine externen jetzt gerade so dazu holen, nur wenn es, ich habe es vorhin nochmal gelesen, nur wenn es absolut passt, ist auch ein interessantes Konzept, was die jetzt gerade machen, nachdem sie also hart gelandet sind, dass die jetzt sagen, nee, also dieses Jahr muss nicht sein. Nächstes Jahr, da haben sie schon 27, da ist wieder, haben sie auch wieder wohl einen direkten Aufsteiger und dann ist das so, das würden sie dann gerne mitnehmen. Und da halten sie dann auch die Mannschaft für reif dann dafür, aber dieses Jahr passt sie wohl nicht in Kram. Ja. Und deswegen werden die wahrscheinlich auf ihr Aufstiegsrecht verzichten.
Also ich hoffe nicht, dass die dann direkten Aufsteiger haben. Weil das würde heißen, okay, dass die Regionalliga-Reform scheitert.
Dass die dann durch ist.
Ja. Wenn dann die Regionalliga Bayern nach wie vor irgendwie einen direkten Aufsteiger hat, ja? Mit ihren lustigen Ideen, die sie so einbringen. Nächste Saison Nordost. Deswegen gab es ja die Diskussion, ob Erzgebirge Aue, da können wir auch kurz drüber reden. Abstieg ist jetzt besiegelt seit dem Wochenende mit einem 2-2 im Heimspiel. Die gehen ja all in ein Jahr dort, ne? Mit 10 Millionen Etat, was man so hörte. Ne? Und sind jetzt gerade dabei, alles aufzuarbeiten und zumindest in der Presse, die Presse hat offenbar schon die ersten Sachen gefunden, wo ich auch zustimmen kann, ist, die sind einfach irgendwie größenwahnsinnig geworden. Und das war so ein bisschen die Aussage zu Aue und da habe ich auch so gedacht, das stimmt. Und dann habe ich so gedacht, das ging uns genauso damals. Wir sind auch größenwahnsinnig geworden damals. Wir dachten, wir sind irgendwie was ganz Besonderes und aha, wir da oben, gucke, und wir gehören dorthin. Und dann mussten wir uns ganz viele Jahre erden lassen. In MSV Duisburg hat sich nur ein Jahr erden lassen. Die sind sofort zurück und wir sehen ja, wo sie stehen, haben wir ja die ganze Sendung drüber diskutiert, ne? Nach einem Jahr Ehrenrunde in der Regionalliga. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt Erzgebirge Aue den sofortigen Rückkehr wünsche, weil natürlich die Regionalliga Nordost so viel Top-Vereine dort drin hat, wo man sagt, da weiß man gar nicht, wem man zuerst die Daumen drücken soll. Also ich drücke viel lieber die Daumen dafür, dass es einfach irgendwann einen dauerhaften Aufstiegsplatz gibt für den Osten oder zumindest für den Großteil vom Nordosten und dann so über 2-3 Jahre einfach dann auch die Lok Leipzig, Erfurt, Truppen, Chemnitz nachrücken, dann irgendwann in die dritte Liga, dass wir da Ostpräsenz haben.
Diese Stärke dieser Liga, an dieser Nordostliga, und dann schau mal einen Vergleich, leg mal daneben die Bayernliga, das ist doch ein Witz, was bei uns dort an Tradition drin ist, an so Carl Zeiss Jena, Europacup gespielt, Lok und so weiter, das ist ewig her, aber diese Stärke der Mannschaften, das Zuschauerpotenzial, was in der Nordostliga unterwegs ist, da träumen
das. Das ist halt auch hauptsächlich das Zuschauerpotenzial, weil die Stärke der Mannschaften ist es dann eben nicht, weil du natürlich klein gehalten wirst und irgendwann ist das Geld alle und immer nur mit den regionalen Sponsoren und wir wissen alle, wie viele Konzerne wir im Osten haben. Da leckt sich jeder halt alle 10 Finger danach, mal irgendwie einen irgendwie als Sponsor zu haben. Ne?
Ja.
Und ich meine, dass es eine Regionalliga Bayern gibt, ist eben Politik. Das war damals der Kompromiss vom DFB-Vizepräsidenten weil die dritte Liga hat ja mal nur 3 Absteiger gehabt und 3 Aufsteiger. Und dann wurden es 4. Und der Kompromiss war ja damals, 4 Regionalligen gab's. Und dann wurde gesagt, okay, dann machen wir mal 4 Aufsteiger, 4 Absteiger, aber jetzt machen wir mal 5 Ligen. Ja, so. Und dann gab's die Regionalliga Bayern. Und dann haben sie alle wieder angeguckt und haben gesagt, wie doof ist das denn? Und jetzt ist wieder die Gefahr, dass es genauso endet. Wieder irgendwas völlig bescheuert ist. Also jetzt mit irgendeiner, in der Winterpause cutten wir und dann spielen wir noch irgendwie alle quer gegeneinander, also keine Ahnung.
Also das ist die blödeste Idee, die du haben kannst, das muss man wirklich sagen, weil du damit ja jede Liga zerstörst. Also das ist ja, das, also kein Fußballfan will so ein beklopptes amerikanisches System sehen, ja, also wo du dann solche Runden, also tut mir leid, das ist sowieso schon, also da bewundere ich jedes Jahr auch die Eishockey-Fans, ja, dass die dann so ein Pre-Playoffs und Playoffs und so eine, ja, das wird ja hinten raus, gut, du, wenn man ein bisschen im Eishockey zu Hause ist, versteht man es auch, aber wenn du nur im Fußball zu Hause bist, was willst du? Hinrunde, Rückrunde und dann Schluss und nicht noch Relegation oder irgendeinen anderen Quatsch, sondern am liebsten, ne, Aufstieg, Abstieg, fertig, am letzten Spieltag geregelt oder vorher und Schluss damit. Das willst du ja als Fußballfan.
Genau.
Absolut. Du hast
die ganze Saison Zeit, dich zu platzieren. Da kann ich nicht auf 2 Relegationsspiele oder so eine Playoffs wieder hineiern. Du hast eine ganze Saison Zeit mit Frühling, Sommer, Herbst, Winter, mit Schnee, ohne Schnee. Alles Zeit. Und wenn der da auf Platz 3 oder 1 oder 2 steht, der ist dann, und da oben sind Meister und die unten steigen ab. Punkt, fertig.
Das ist am Ende auch gerecht. Ich finde, ja, das ist gerecht. Das ist viel, viel gerechter als die Lösung über irgend so ein Endspiel oder nochmal eine Runde oder sowas. Nee.
Ja. Also ich sag mal, bei den US-Sportarten, die kommen halt aus den USA und da gibt's halt diese Playoff-Geschichte, vielleicht sollen sie von mir aus machen. Also ich weiß immer, Weißwasser, die Füchse, die freuen sich immer wie Bolle, wenn sie Playoffs erreichen, dann haben sie nochmal 3 Heimspiele. Meistens für mehr reicht's nicht. Bei denen geht's ja auch nur irgendwie, keine Ahnung, die werden halt 7. und dann spielen sie halt mal so eine Playoff-Runde und auch so Pre-Playoff und hast du nicht gesehen, für den, der da zum Schluss Meister und aufsteigen will und nach der Hauptrunde natürlich mit Tabellenführer ist, das sind ja die Garschen. Und jetzt haben wir es ja gesehen. Jetzt, also deutsches Eishockey-Finale ist jetzt Mannheim gegen Eisbären und die Eisbären haben mit Ach und Krach die Playoffs erreicht und haben in Köln, ich weiß gar nicht, ob die sogar nicht Erster waren nach der Liga oder Zweiter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die haben sie rausgekantet. Ja. Und das ist schon irgendwie speziell dann, ne? Also wenn man so,
Saison wäre ungefähr weg.
Als wenn wir dann unseren Aufstiegsplatz noch dann gegen Alemannia Aachen noch mal in 5 Spielen ausspielen müssten, dann hätten wir wahrscheinlich auch keine Lust drauf, ne? So ungefähr. Ja. Aber kommen wir zu was Positivem noch mal. Ich soll nämlich ein paar Leute grüßen, also die uns immer durchgängig hören und mich dann natürlich dann auch in Köln angequatscht haben. Das ist einmal der Fanclub Schwarzheide. Mhm. Ja, bin gar nicht weit reingekommen. Und was ich viel lustiger noch fand, war der Sohn von Biggie und Siggi. Biggie und Siggi hören jedes Mal unseren Podcast, also wirklich offenbar so mit vorbereitet so. Und dann sagt der Siggi zu der Biggie, komm, setz dich jetzt hin, jetzt wird Podcast gehört. Ja, so. Und das fand ich eine großartige Story und das grüße ich natürlich ungemein gern.
Ja, gerne, das grüßen wir alle. Ganz
ja. Grüßen wir, ja.
Biggie und Siggi, sehr schön. Ja.
Überhaupt war Viktoria Köln war auch wieder ähnlich wie in Havelse, alles völlig entspannt, Ordner. Ich habe eine E-Mail, ich hatte ja Karte im Vorverkauf geholt, musste mich da registrieren, um die Karte zu kriegen, habe dann tatsächlich noch irgendwie am Samstag oder am Freitag eine E-Mail bekommen mit Anreisehinweisen, also wo soll ich hin, welcher Parkplatz und wie läuft das dann mit dem Shuttle und ein Ticket ist sozusagen da Kölner Verkehrsbetriebe mit drin. Und am schönsten war, die E-Mail endete mit wir wünschen eurem Verein viel Erfolg. Und das war ich schon ganz überrascht. Oh. Ja, genau. Und dann war so ein bisschen, was auch sehr cool war, gab schön Bockwurst im Brötchen mit Bautzner Senf in Köln. Bautzner Senf, da war ich auch ganz überrascht. Und überhaupt Bockwurst, habe ich so gedacht, Bockwurst ist doch auch so ein Ostding. Also da war ich total überrascht, dass es sowas im Westen gibt. Ich wurde vorher gewarnt, also mit hier, heute guck dir mal hier das Catering an, das ist nicht toll, da kannst du wieder einen Podcast drüber herziehen hier mit Toastbrot und so weiter. Und dann war es gar nicht so schlecht. Also Bockwurst im Brötchen mit Bautzner Senf. Respekt, Viktoria Köln.
Klasse. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass es so im Stadion eine sehr angenehme Atmosphäre war. Ich meine, gut, es ist immer so, ne, wenn man hinterher gewinnt, dann freut man sich immer so ein bisschen, ne? Aber ich fand so, das klang überhaupt nicht feindselig oder so. Ne? Es war jetzt auch kein Spiel für Köln, wo es jetzt um oben, unten oder irgendwas ging. Ne? Das spielt sich auch mal eine Rolle. Aber so von der Atmosphäre, ne, für 5000 Zuschauer, das fand ich angenehm. Also im Fernsehen, das zu sehen.
Ja, ich glaube auch allgemein ist Viktoria Köln dort in Köln wahrscheinlich jetzt auch nicht der Club, wo da irgendwie die knallharten, heißblütigen Leute hingehen. Das ist vielleicht, ich meine, die gibt's sicherlich auch, aber wahrscheinlich nicht in der großen Masse. Viele sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, für viele ist es so der Zweitverein. Und ich glaube so, wenn ich jetzt Kölner wäre und sage irgendwie, ja, Sonntagnachmittag, irgendwie die Sonne scheint, dann ist das, glaube ich, total cool entspannt. Es ist ja trotzdem ein hochklassiger Fußball, die spielen gut. Ist ganz witziges Stadion, ganz kleine Fanszene da hinterm Tor, die, glaube ich, auch irgendwie alle irgendwie gut gelaunt und sind und dass sie es auch nicht so wie wir jetzt hier irgendwie extrem ernst nehmen, also als sozusagen Teil des Lebens, ja, weiß ich nicht, dementsprechend hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, auch beim Rausgehen, wo uns die Köln-Fans entgegenkamen, da gab es auch schon den einen oder anderen, die uns dann viel Erfolg und viel Glück beim Aufstieg gewünscht haben, da, also das ist auch eine Sache, die man jetzt nicht so oft hat. Ne? Okay. Ja.
Ich nehme an, das ist am Sonntag ganz anders.
Ja, ich glaube, das ist mit Energieschein dann nach dem Spiel da an einer Duisburger Heimkurve vorbeizulaufen, würde ich mal sagen, keine gute Idee. Ja,
ja, also. Ja. Fährst du hin, TG, bist du dabei?
Nein.
Nein.
Ah. Nein.
Okay.
Ausnahmsweise nicht. Also ich bin in Regensburg wieder dabei und ja. Ich hoffe bei meiner Quote, dass Regensburg, obwohl eigentlich, ich habe meine Quote völlig gebrochen, also nachdem es immer Sieg-Niederlage war, hatte ich ja jetzt ja wieder Sieg-Niederlage. Aber ich hatte zwei Siege in Folge, weil ich bin ja extra, nach dem Rostock-Spiel im letzten Jahr war ich nicht auswärts bis zum Havel-Spiel, wo wir 3-0 gewonnen haben, genau.
Okay.
Egal.
Also du hast keine Serie mehr.
Ich habe keine Serie mehr, die ist in Osnabrück gerissen. Aber ich habe eine neue gestartet, ja, praktisch gestern.
Ja. Ja. Eine ein Spiel andauernde Serie schon.
Das genau. Genau.
Genau. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Oder habt ihr noch was? Habt ihr noch was am Herzen?
Nee, glaube nicht. Absolut alles. Ne? Also meine Grüße habe ich ausgerichtet.
Carlo.
Ja.
Carlo und Gablens, beste Grüße noch, bist du auch Stammhörer.
Ja, ich habe es gerade gesehen im Chat, dass die Fanclub Schwarzheide liest hier mit.
Ah, okay, schön.
Und wir waren zu 8 aus Schwarzheide da. Super. Ja, überhaupt, hat noch jemand eine Auswärtsfahrerzahl jetzt zu dem Köln-Spiel? Also es ging ja also Freitag hatte ich gelesen, es fahren mindestens 2000 ja. Und in der Presse hieß es dann immer, ja, 1000 Cottbusser.
Ja.
Und da dachte ich so, ne?
Also das sagte Magenta auch die ganze Zeit, 1000
ja, ja. Ja, eben, Cottbusser. Genau.
Ja.
Aber
keine Ahnung. Also wie viel das
gut, da gibt's morgen mal so ein Portal, hier die falsche 9 oder sowas, die machen dann immer die Zuschauerauswertung. Das kommt, glaube ich, erst morgen und die haben das dann mit genau wirklich auf die Zahl genau. Also die fragen dann wahrscheinlich wirklich in den Vereinen an und die Fanbeauftragten und so weiter.
Ja, okay. Naja, dann
erfahren wir. Mal gucken, was da kommt.
Bin auch gespannt, wie viele jetzt in Duisburg sein werden. Ja, das ist auch nochmal eine große, große Kulisse. Also auf viele Energiefans werden da sein.
Ja.
Eben ja auch viele inzwischen im Ruhrgebiet.
Ja, heute nur irgendwas gelesen, dass Jahn Regensburg mit 6000 Cottbusern rechnet.
Oh. Ja. Ja, die haben ja jetzt dann irgendwie nach und nach immer einen Block nach dem anderen aufgemacht. Also dann irgendwie auch schön. Also dementsprechend hoffe ich, dass wir uns dort, also unsere Klientel, die sich dort benimmt. Ja, egal wie es ausgeht, weil es ist ein Riesendank an Jahn Regensburg, dass die das möglich machen. Müssen sie nicht machen und ich sag mal, die freuen sich natürlich irgendwie auf, sag ich mal, jeden Zuschauer, der natürlich Geld reinbringt, ne? Und dann macht man das natürlich auch mal, ja. Aber trotzdem, ich sag mal, gerade bei so einem Saisonfinale ist das jetzt eher unüblich, finde ich. Und dementsprechend danke an Jahn Regensburg.
Ja.
Und ich hoffe, Erik Hottmann hat sein Pulver verschossen.
Ja, ist schon, ne? Also muss man schon sagen, ich habe auch gesehen, wie er so, mein lieber Mann, ne? Also ist schon noch ein Kantholz. Ne? Also,
ja, Ja, naja, es ist ja auch zum Saisonende, wenn du in Regensburg bist, wenn du, so kann man sich auch in Fokus spielen, ne? Also bist du ein Wochenende mal Thema, überall Mann des Tages, ja, wirst doch mal interviewt und so weiter und dann landet man wahrscheinlich auch mal auf dem Zettel vom einen oder anderen Verein, wo man vielleicht hin möchte. Oder keine Ahnung, wie es bei ihm ist dort. Ja, wir haben ja mal drüber diskutiert, dass wir so einen Backup-Stürmer brauchen, ne?
Ja. Mal. Mhm. Ja, also so, wenn ich so die dritte Liga gucke, würden mir inzwischen einige gefallen.
Ja, also,
muss ich schon sagen.
Ja, aber ja. Wisst ihr, wir wuchern ja selten in der dritten Liga.
Ja, ja, wenn wir aufsteigen. Ich meine, ne, wenn
ja,
das
gelingt. Ach so,
seht ihr dafür.
Seht ihr dafür. Ja. Und der Erik Hottmann hat ja auch Zweitliga-Erfahrung. Ne?
Ja, ja. Und du wirst dich ja, das ist es ja, ne, wenn wir das schaffen, dann wirst du dich ja nicht im oberen Regal bedienen können. Das ist nun mal so, sondern du wirst eher gucken, wen kann man hier noch finanziert natürlich, ne, wen kann man finanzieren und wen kann man da noch mitnehmen. Ne? Also das ist ja jetzt schon die Richtung gewesen, in die wir geguckt haben. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Aber Männer, lasst uns das alles besprechen, wenn es soweit ist.
Genau.
Nicht über ungelegte Eier und so. Und jetzt erstmal Fokus auf Duisburg. Und in dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.